Hallo, hier ist mal wieder der Nordfunk, die Sendung des Chaos Computer Clubs Mainz auf Radio Rheinwelle. Unser Thema heute sind die Wahlcomputer. Und jetzt gibt's erstmal Musik, dann mehr.
Studio heute sind
Martin,
Tanjev
und Michael.
Herzlich willkommen beim Nordfunk. Heute am 30.11. 17.04 Uhr ist es. Unser Thema heute Wahlcomputer.
Ja, wir haben uns gedacht, irgendwie so, Martin, wie würdest du denn einen Wahlcomputer eigentlich so bauen?
Also würde ich jetzt erstmal ganz naiv sagen, das ist doch eigentlich simpel. Ich meine, wenn Computer irgendwas können, dann ist es ja wohl zählen. Braucht man ja eigentlich nichts weiter als irgendeinen Display, Bildschirm, wo man dann die Wahlmöglichkeiten sieht, was für Kandidaten oder Parteien zur Wahl stehen. Und dann, naja, braucht man irgendeinen Knopf, den man drücken kann, ein Touchscreen oder ein paar Tasten. Und dann zählt er die Stimmen und speichert die. Und nachher kann man sie bequem auslesen und hat sie sofort da. Also ist doch eigentlich erstmal ganz simpel.
Und ist das auch sicher?
Ja gut, na gut. Okay, sicher. Das ist jetzt natürlich die nächste Frage. Wie sicher ist das?
Das kommt ja darauf an, ob jemand irgendwie... Da ist ja dann ein Computerprogramm drin, in diesem Computer, logischerweise. Und es kommt ja darauf an, wer Zugriff drauf hat, wer den Computer verändern könnte vielleicht. Und wer diese Software verändern kann oder so.
Okay, gut. Dann muss man das Ding halt irgendwie in einen sicheren Kasten stecken oder das Ganze halt so konstruieren, dass da keiner ran kann.
Wie kann ich mir das denn vorstellen? Läuft dann da so ein Windows drauf und irgendwie ganz viel auch Viren und Würmer und überhaupt und so? Oder...
Ja gut, dann wäre es natürlich am besten, wenn man da nicht gerade ein volles Betriebssystem und wie Windows, wenn man das als volles Betriebssystem bezeichnen will, draufhaut, sondern am besten nimmt man halt was Simpleres. Gerade genug Speicher und Prozessor, um halt ein bisschen zu zählen. Dann dürfte das auch keine Plattform für Würmer, Viren oder sonstige unangenehme Sachen sein.
Die Firma NEDAP hat Wahlcomputer gebaut. Was hat die früher gebaut, bevor es Wahlcomputer gab? Spielmaschinen? Nee, so Spielhöllenmaschinen, oder? Sowas in der Art?
Ja, glaube auch. Und ja, die haben das im Prinzip auch eigentlich genauso gemacht. Die haben einfach einen Prozessor genommen, haben dazu dann das entsprechende Software geschrieben, wo man die Stimmen gezählt werden. Und gut ist die Sache eigentlich. Ne? Die haben sich sogar ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Ne? Dass man die Stimmen zählt, ist ja eine Sache. Aber man soll ja später nicht zuordnen können, wer was gewählt hat, denn die Wahl muss ja geheim sein. Das ist ja ein wichtiger Grundsatz.
Richtig.
Das ist natürlich eine Sache, über die muss man sich auch Gedanken machen. Mhm. Und bei NEDAP war das zum Beispiel dann so gelöst, dass die Stimmen halt nicht der Reihenfolge nach in den Speicher geschrieben werden, sondern mehr oder weniger an einen zufälligen Ort, dass man nachher nicht mehr nachvollziehen kann, wer was gewählt hat, sondern nur noch, wie viele Stimmen jede Partei bekommen hat.
Okay, also es wurden schon jede Stimme gespeichert, aber nicht in der Reihenfolge, in der gewählt wurde, weil dann wusste man hinterher, hätte man sich aufschreiben können, welche Reihenfolge die Wähler gekommen sind.
Ganz genau.
Und das ging nicht, okay.
Damit wäre das zumindest auf den ersten Blick, sage ich mal, der Grundsatz geheim schon mal abgesichert.
Okay.
Ja, und wo sind eigentlich Wahlcomputer so im Einsatz irgendwie schon? Irgendwie gibt es irgendwelche Länder?
Ja, es gibt ein paar Länder, die ja ziemlich vorne weg sind. Das eine sind eben die Niederlande, da wird, oder vielleicht sollte man sagen wurde, das ist ja leicht ein wenig am Kippen, dazu später mehr, schon ziemlich flächendeckend mit Wahlcomputern gewählt. Also ich glaube 95% aller Wahlbezirke hatten der Wahlcomputer verwendet. Anderes Land, das da weit vorne weg ist, ist die USA. Da ist es zwar nicht so flächendeckend, aber da war es in den letzten Jahren immer mehr am Kommen. Da war das die Firma NEDAP. Nicht NEDAP.
Diebold.
Diebold. Jetzt will ich NEDAP und
also Diebold durcheinander. Also die haben verschiedene Wahlcomputer. Von Diebold, dann gibt's ES und S und glaub noch ein paar
andere. Es gibt andere. Noch eine, die Anoto Group, die ist irgendwie so in Schweden. Naja, dann gibt's auch Intra aus Spanien.
Also ja. Es gibt eigentlich in mehr Ländern, als man das so glaubt, Wahlcomputer. Ne? Hört man wenig von, aber...
Ja, und es kommt immer schon mehr. Es werden immer mehr.
Ja, besonders schön fand ich ja diese Geschichte in den USA mit den Negativstimmen irgendwie. Also anscheinend so gut zu funktionieren, den Wahlcomputern tut das ja nicht, oder?
Ach du, da musst du nicht mal bis in die USA gehen. Da gab es auch hier in Deutschland schon Fälle, wo da was schief lief. Also jetzt nicht von bösen Hacker oder sonstigen Angriffen raus, sondern einfach aufgrund von Softwarefehlern. Und zwar gab es da hier in Hessen bei der Kommunalwahl, wo die auch schon Geräte im Einsatz waren, gab es Probleme. Und zwar... mit der Auswertung von Stimmen, die dieses schöne
Panaschieren und Kumulieren.
Ja, da hatte die Software wohl Probleme, das irgendwie auszuwerten. Okay. Und zwar war das Ergebnis dann gewesen, dass das, was der Wahlcomputer selbst, der halt im Wahlbüro steht, das Ergebnis, was der abends ausspuckte, unterschied sich dann von dem, was nachher bei der zentralen Auswertung der Stimmmodule, wo die Stimmen gespeichert waren, ausgespuckt wurde. Da gab es dann auf einmal unterschiedliche Ergebnisse und irgendwelche Parteien hatten irgendwie zu viel Stimmen gehabt. Das wurde natürlich schnell gelöst, gut, die Software wurde nachgebessert und dann stimmte das auch wieder überein.
Das fällt vor allem auch auf dann. Ja, also wenn es mehr Stimmen gibt als Wähler, das fällt irgendwie auf.
Genau, und das ist ein guter Stichpunkt, das fällt auf. Warum ist das hier aufgefallen? Eigentlich nur durch den Zufall, dass bei der zentralen Auswertung und bei der Auswertung vor Ort an den Wahlcomputern direkt anscheinend verschiedene Softwareversionen liefen, die dann unterschiedliche Sachen ausspuckten. Also wenn das gleiche Version mit dem gleichen Fehler gewesen wäre, dann wäre das vielleicht erstmal nicht aufgefallen.
Ach so, das heißt, er hat die Daten abgespeichert und je nachdem, welche Software diese Daten jetzt aufbereitet hat, kamen unterschiedliche Ergebnisse raus.
So ist es, ja.
Oh, ja. Okay. Ja. Das ist schlecht.
Ja, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was wäre, wenn jetzt das die gleiche Version gewesen wäre, dann wäre das vielleicht nicht aufgefallen.
Aber ich erinnere mich an einen Fall mit einem bösen Hacker sozusagen, der die Wahlmaschine gehackt hat. Und das war, ich weiß leider nicht mehr, wo ich das gelesen habe, das war in einem Altenheim.
Ja, die Story.
Ja, du kennst sie. Da wurde halt ein extra Wahlbüro eingerichtet für die älteren Menschen, die ja dann auch nicht mehr so weit laufen können und so weiter. Und einer der Wahlhelfer war halt dafür zuständig, an diesem Wahlcomputer den alten Menschen jetzt erstmal zu erklären, wie da jetzt gewählt wird, weil man hat ja keinen Stift mehr in der Hand und so. Vielleicht muss man dazu sagen, Wahlcomputer funktionieren so jetzt im Endeffekt, die von NEDAP zumindest. Man hat eine Tastatur, da sind die ganzen Kandidaten draufgedruckt und also für jeden Kandidaten gibt es dann praktisch einen Knopf. Und dann muss man diesen Knopf drücken und dann erscheint der Kandidat in so einem Display. Und dann muss man noch auf Bestätigen drücken, damit die Wahl, also damit man seine Stimme abgibt. Das heißt, man kann sich auch dann doch nochmal umentscheiden und jemand anders wählen. Und in diesem Altenheim hat der Wahlhelfer den alten Leuten halt erklärt, ja hallo, und sie müssen eigentlich nur den Knopf drücken und dann sind sie auch schon fertig und so weiter. Und der hat halt jeweils hinterher dann nochmal umgewählt auf seinen Kandidaten und dann bestätigen gedrückt. Und dann hat natürlich der Wahlcomputer immer diesen Kandidaten irgendwie gezählt. Das Einzige, also es war, war jetzt eigentlich,
das war natürlich ohne, plump ohne, dann aber auch gewesen.
Ohne viel Grundwissen möglich, dieser Hack.
Ja, ja.
Und das ist dann auch aufgefallen. Das ist aufgefallen, weil irgendwie ja. Der Kandidat 80% der Stimmen hatte, was halt total komisch war.
Ja, sonst ja, fällt und auch überhaupt auf, diese Wahlbeteiligung in diesem Altenheim unglaublich hoch war. Das, also.
Das kann auch sein, ja, das weiß ich nicht.
Deswegen ist es dann aufgefallen.
Das war also dann eher doch ein Hack an den Menschen, oder? Und nicht an dem Computer.
Social Engineering.
Das war Social Engineering, ja, wie man das nennt.
Okay, aber es ist insofern, auch wenn es jetzt mit der Sicherheit der Wahlcomputer jetzt direkt nichts zu tun hat, ist es doch mal insofern interessant, da es ja eigentlich ein bisschen gegen eines der Argumente spricht, die immer für Wahlcomputer hergezogen werden, nämlich, dass es die Wahl einfacher und leichter verständlich machen soll. Und dass es dadurch fehlerhafte Stimmenabgaben oder ungültige Stimmen vermeiden werden sollen.
Ja, also ich denke mal, jemand, der irgendwie, der es nicht schafft, mit einem Papier und Stift zu wählen, also der irgendwie nicht in der Lage ist, einfach ein Kreuz zu machen in ein Feld, der ist wahrscheinlich auch nicht in der Lage.
Ja, aber das ist ja nicht immer so einfach mit dem Einkreuzen in ein Feld. Panaschieren, kumulieren okay, und so weiter
ist,
und so weiter.
Das ist auch wieder
aber wahr. Da würde ich mal sagen, das macht einen Computer weder einfacher noch komplizierter, ne? Das ist dann eine Frage.
Naja, also man kann schon anzeigen, wo die ganzen Stimmen landen mit so kleinen Lämpchen und so weiter. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein Gewinn sein könnte.
Naja, ob ich jetzt da sehe, dass da ein Lämpchen leuchtet für den Kandidaten, den ich wählen will, oder ob da ein Kreuz auf dem Papier ist, das ist doch eigentlich so der große Unterschied jetzt nicht von der Übersicht.
Ja gut, aber der Computer oder? Kann dir sagen, wenn du zu viele Lämpchen anmachst oder sowas.
Okay, das ist ein Argument, das sehe ich ein.
So, oder einfach verhindern, sagen, nee, deine Stimmen sind schon weg oder im Display anzeigen, sie haben noch 23 Stimmen, keine Ahnung. Könnte ja schon sein. Naja, aber mal nochmal zu den Fehlern in den USA ist eben mal aufgekommen, das mit den negativen Stimmen, es war bei der Wahl 2000, George Bush gegen Al Gore, es ging um die Präsidentschaft und in Florida, in einem County, hat der Al Gore minus 16.022 Stimmen kassiert.
Wow.
Ganz merkwürdig gesagt, ist auch aufgefallen, aber man konnte sie halt nicht nachzählen, weil es gibt ja keine Stimmzettel, ja, und ich weiß gar nicht, was sie gemacht haben. Haben sie neu gewählt, wahrscheinlich.
Ah, da sprichst du jetzt einen interessanten Punkt an, man kann es nicht nachzählen. Ja, das ist natürlich, wenn wir schon mal zurückkommen auf unser Gedankenspiel, wie bauen wir einen Wahlcomputer, dann merkt man da, dass es doch nicht so einfach ist. Wenn man das halt einfach nur im Speicher ablegt, als irgendwie ein paar Bit, als irgendeinen elektronischen Wert da, das ist natürlich, dann hat man nur diesen Wert, diesen Speicher, und wenn man das nachzählen will, okay, da hat man ja keine Papierzettel oder sonstiges mehr bei den meisten Computern. Dann muss man sich also darauf verlassen, dass diese eine Zahl stimmt. Oder gibt es irgendeine andere Möglichkeit, dass man noch ein Backup sozusagen hat?
Ich weiß nicht, ich glaube, die in Amerika hatten zwei Karten oder so, zwei Memory Cards, also so Gedächtniskarten, wo das drauf, so Speicherkarten, wo das drauf gespeichert war. Aber die eine ist halt irgendwie verschwunden. Da war irgendwas Merkwürdiges und die war einfach weg. Und ja, so deswegen, das erschwerte dann das Nachzählen und das Überprüfen nochmal zusätzlich.
Ja, da muss ich auch nochmal ganz blöd nachfragen. Selbst wenn die zweite Speicherkarte auch da war, das ist ja im Prinzip dann quasi, steht auch das gleiche drauf wie auf der ersten, oder?
Ja, das wäre halt die spannende Frage gewesen.
Ja gut, aber wenn ich jetzt davon ausgehe, dass in der Software irgendwie ein Fehler ist, ob das jetzt beabsichtigt oder unbeabsichtigt ist, einfach, dass irgendwas schiefgelaufen ist beim Zählen der Stimmen, dann nützt mir das auch nichts, wenn zweimal das gleiche falsche Ergebnis auf eine Speicherkarte geschrieben wird, oder?
Ja, das ist schon richtig. Ja, ja. Aber vielleicht gibt's da irgendwie ein Backup-Computer-Dings, irgendwas. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß nicht, wie die Computer konstruiert sind.
Ja, aber ich meinte jetzt mal nicht auf die spezifischen Computer beschrieben, ach so, sondern einfach ganz generell mal. Angenommen, der Computer hat falsch gezählt durch einen Softwarefehler. Wir haben ja gehört, dass sowas vorkommen kann.
Kann vorkommen.
Wie weist man das nach?
Kommt auch vor. Naja, klar, wenn die Stimmen negativ sind, dann ist es klar. Nur, was natürlich wirklich gewählt wurde, weiß ich deswegen immer noch nicht.
Ja,
aber
eben.
Zumindest kannst du die Wahl dann wiederholen. Das ist ja auch schon was. Aber nachzählen geht halt nicht. Ja gut, das ist schon richtig.
Na gut, aber es gibt ja auch Verfahren, wo das Nachzählen noch möglich ist. Zum Beispiel diesen digitalen Wahlstift, wie er in Hamburg eingesetzt wird. Ne? Also, um das mal kurz zu erklären.
Ja.
Das ist... Dann kriegt man ganz normal einen Stimmzettel auf Papier, kriegt einen Kugelschreiber, um ganz normal anzukreuzen, aber dieser Kugelschreiber hat auch eine kleine Kamera, einen kleinen optischen Sensor drin und das Papier hat so eine spezielle Rasterung, die dieser optische Sensor erkennt. Das heißt, wenn man das ankreuzt, erkennt dieser optische Sensor auch, wo man angekreuzt hat und
kann das zählen.
Und zählt das gleich elektronisch mit. Das heißt, man hat nachher sowohl die elektronische Zählung als auch das Papier, das Klassische, und hat eigentlich sozusagen beides kombiniert.
Das heißt, man ist hinterher schneller beim Auszählen, aber wenn was passiert, dann hat man immer noch die Stimmzettel.
Ganz genau, so sieht das eigentlich aus.
Das sieht ja relativ, macht ja einen geschickten Eindruck.
Ja, es macht einen geschickten Eindruck. Und es ist sicher schon mal eine gute Sache, dass man hier noch dieses klassische, diesen Paper Trail, wie es so schön heißt, hat, die klassischen Wahlzettel, die man manuell nachzählen kann. Andererseits frage ich mich dann eigentlich, wenn man im Prinzip sich wirklich verlassen kann auf die Wahlzettel und das Elektronische eher mit Skepsis betrachten muss, kann man es nicht dann gleich nur bei den Wahlzetteln belassen?
Das ist eine gute Frage. Warum will man eigentlich Wahlcomputer einführen? Ist klar, Computer sind in, also wollen wir jetzt auch mit Computern wählen. Aber gibt es auch noch einen anderen Grund?
Es gibt ein paar andere Gründe, aber ich würde sagen, darüber redet man nach dem nächsten Song.
Okay, alles klar.
Climb me, fancy climb myself. Losing trust every day, every minute fast. I differ from me, I differ in you. I feel weight, I feel soaked, exploding, and I feel a cold. Again me, as again you. Is it just the same? Is it just the same? I think soaks digging on me, and dig the flesh, dig my soul, dig, dig my bones, and dig, dig, dig my soul, dig, dig my bones. Now get me.
Ja, willkommen zurück beim Nordfunk. Das war eben Musik von Black Era, von denen wird man nachher noch mehr hören, finde ich nämlich ganz großartig. Aber jetzt zurück zum Thema Wahlcomputer. Ja, das Papier- und Stiftsystem hat hier eigentlich ewig gut funktioniert, gab es eigentlich nie große Probleme. Also die Frage, warum eigentlich Wahlcomputer, was spricht eigentlich dafür, warum wollen wir die Dinger eigentlich?
Ein Argument war ja sicherlich, dass man Kosten sparen will. Irgendwie, man muss Papier drucken und man muss Wahlhelfer bezahlen und man muss das alles auszählen und man muss die ganzen Zettel einsammeln und irgendwo lagern und ich weiß nicht was. Und wahrscheinlich hat man sich auch erhofft, dass es billiger wird, oder?
Erhofft hat man sich das sicher, aber ich bin da jetzt erstmal von Natur aus skeptisch, weil, naja, Computer schafft man nur einmal an und kann im Idealfall dann für eine ganze Reihe von Wahlen benutzen. Aber ein Computer kostet halt auch mal ein bisschen mehr als ein Haufen Papier. Also ich habe jetzt gerade mal hier ein paar Zahlen.
Ja? Was kostet ein Computer? Also ein Wahlcomputer?
Und zwar, das ist hier aus Cottbus, wo sie angeschafft wurden. Mhm. Das waren auch die erwähnten NEDAP-Wahlgeräte.
Also ich will mal dazu sagen, in Deutschland sind überhaupt nur zwei Wahlcomputer zugelassen.
Ja, noch mal
am anderen, oder? Und ja, nur mal so. Und und die sind beide von der Firma NEDAP und deswegen sind zwangsläufig NEDAP-Computer angeschafft worden.
Okay. Gut. Okay, wie gesagt, in Cottbus wurden sie angeschafft und da betrug der Preis pro Gerät 4.100 Euro. Jetzt muss man sagen, das waren gebrauchte Geräte.
Echt? So teuer?
Ja, es waren gebrauchte, also neue werden die wahrscheinlich schon mal teuer. Und für Cottbus hat man 74 Wahlgeräte gebraucht, also kommen damit auf eine Gesamtkosten von 214.600 Euro.
Es gibt einen Second-Hand-Markt für Wahlcomputer?
Ja, in den Niederlanden ja auch, ne? Ich war auch erstaunt, ja.
Wie grotesk.
Also irgendwer hat da schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, dann die wieder verkauft.
Genau. Ja, hier steht, der Neupreis ist 4.100. Der Neupreis des Systems liegt bei 4.100 Euro pro Bezirk bzw. Gerät. Wir haben berücksichtigt, dass bei einer Lebensdauer von 20 Jahren bereits 6 Wahlen durchgeführt worden sind. Und dann kommt man halt ein bisschen reduziert, weil es halt gebraucht sind, auf immerhin noch über 200.000 Euro, also eine ganze Menge Geld.
Okay.
Und das halt für Geräte, die man halt alle paar Jahre im Prinzip wahrscheinlich nur braucht.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil die haben ja deutlich weniger Leistung als zum Beispiel ein PC, den man für, sagen wir, 500 Euro kaufen kann.
Ah, das ist richtig, aber
dafür ist eine Wahlkabine mit dran.
Genau, ist so eine kleine Mini-Wahlkabine mit dran und ich denke mal, ein Punkt ist sicher auch, dass ist ja hier so eine Art Quasi-Monopol ist, ne? Auf dem PC-Markt haben wir die verschiedenen Hersteller, die sich Konkurrenz machen und ziemliche Massenproduktion machen, aber aufgrund der eben erwähnten Zulassung haben wir hier im Prinzip nur einen Anbieter.
Gut, und man kann auch nicht so viele absetzen. Also es muss ja nicht jeder Haushalt irgendwie 2-3 Wahlcomputer haben.
Ganz genau das. Ja. Andere Frage ist natürlich noch die Folgekosten. Die werden jetzt hier als nicht so hoch angegeben. Das heißt, es ist dann halt nochmal ein paar Kosten für Update der Software und sowas. Das liegt hier bei 5 Euro pro Stimmenbezirk, mindestens hier auch 250 Euro im Jahr, also das kann man noch verkraften. Ob das halt wirklich die einzigen Folgekosten sind oder ob da versteckt was hinterherkommt, kann man natürlich so nicht beurteilen.
Ja, das ist aber schon ein bisschen was irgendwie, oder? Also 5 Euro pro Wahlbezirk da oder 5 pro Wahlcomputer und dann irgendwie noch Update-Kosten und überhaupt ein Service. Ja, aber vielleicht kannst du mal kurz sagen, woher du eigentlich so die Zahlen hier gerade hast, irgendwie so von unseren Zuhörern.
Ja, und zwar ist das von einer Anfrage der Stadt Cottbus an halt NEDAP Wild Systems, okay, die halt da angefragt hatten, was das kosten würde, und jemand hat das durch das Informationsfreiheitsgesetz hat sich dieses Dokument mal
freigesetzt,
hat dieses Dokument befreit und halt jetzt gestellt gehabt, daher hat man jetzt diese Zahlen. Mhm. Und gut.
Also in Niederlande hat sich herausgestellt, dass die Wahl mit Wahlcomputern insgesamt etwas teurer ausgefallen ist als mit dem alten System mit Papier und Stift. Was man eigentlich nicht so vermuten würde. Aber Papier kostet eben auch nicht so viel.
Und was mich interessieren würde, dazu habe ich jetzt leider keine Zahlen, ist, gut, wir haben jetzt schon mal gehört, dass die Anschaffungskosten halt hier sind, die ja doch nicht unbeträchtlich sind. Wie ist eigentlich jetzt mit den sage ich mal, Betriebskosten aussieht. Also wenn man jetzt mal gegenüberstellen würde, was man jetzt an Wahlhelfern braucht für eine klassische Wahl und was man an Wahlhelfern und Aufwand hat für eine Wahl an Computern.
Ja, ist eigentlich dasselbe, oder?
Im Großen und Ganzen.
Also wie viele Wahlhelfer sind denn in so einem Wahllokal? 4 oder so? Oder 5?
Ich glaube, es sind 4. Du hast dann wie immer einen, der deinen Personalausweis kontrolliert, einen, der abhakt in der Liste, einen, der seine Hand auf diese Truhe da hält eigentlich. Den kann man sich jetzt ersparen. ja, jetzt überlege ich gerade, was wofür der vierte noch zugute war.
Falls Ausfall.
Ja, genau, pass auf, der bringt Kaffee.
Der bringt Kaffee und falls einer ausfällt oder so.
Okay.
Und die kriegen auch Geld, muss man ja dazu sagen. Freiwilliger Wahlhelfer kriegen, soweit ich weiß, für den Tag 27 Euro oder so. Mhm.
Ungefähr. Sensationell.
Oder waren es 32? Also sowas in dem Bereich ungefähr. Und es gibt aber auch Wahlhelfer aus dem öffentlichen Dienst, die werden, glaube ich, einfach dazu.
Ja, das sind Beamte dann, oder? Mhm.
Beamte, die kriegen dann dafür wohl einen Tag frei. Und die kriegen, glaube ich, aber dann kein extra Geld oder so.
Okay, aber jetzt, gut, wen braucht man bei Wahlcomputern? Braucht man einen, der hockt, der die Ausweise kontrolliert? Braucht man ja immer noch.
Ja, die könnte man ja eigentlich theoretisch an dem Computer so scannen, so.
Das machen wir dann in
so Zukunft mit dem
Ausweis und so. Oh je. Elektrischen Personalausweis. Oh je.
Ja. Und dann braucht man, gut, einen, der das Gerät irgendwie freischaltet, muss ja wohl auch geben. Ich meine, es muss sichergestellt werden, dass jeder nur eine Stimme abgeht, nicht, dass einer da sich hinstellt und fünfmal die Taste drückt. Es muss irgendwie freigeschaltet werden.
Genau, da ist so ein kleines Gerät dann am Computer. Mhm. Aber das kann man ja irgendwo hinstellen, da muss einer eben sitzen und immer, wenn einer dann, wenn der nächste in die Wahlkabine geht, so Freigabe drücken, damit der dann eine Stimme abgeben darf.
Okay, also ein, zwei Leutchen könnte man sich schon sparen, den Computern, aber bei dem, was die bezahlt bekommen, fällt das vielleicht nicht groß ins
Gewicht. Ja, außerdem, Gewicht, ne? Die kannst du dir ja auch bei der Zettelwahl im Prinzip sparen, oder nicht? Also weil, dann setzt halt zwei Leute hin, der eine kontrolliert die Ausweise und hakt dann auf der Liste ab und dann nimmt sich jeder Wähler halt so einen Zettel, so einen Wahlzettel.
Also du musst dann sagen, die Wahlhelfer sind allein schon günstiger, weil sie irgendwie die Update-Kosten schon mal locker decken oder was?
Ja, achso, nee, ich dachte nur, wenn wir jetzt diskutieren, ob man mit einer computerisierten Wahl weniger Helfer braucht, bei einer Papierwahl könnte man sicherlich trotzdem mit weniger Personal auskommen. Aber ich glaube, ein Hauptgrund, warum man so viele braucht, ist auch, dass sie sich gegenseitig über die Schulter gucken. Ja. Wenn du nur noch einen Wahlhelfer hast und so, dann würden viele Leute sich freiwillig melden, die halt politisch stark engagiert sind und so.
Ja, das ist ein gutes Argument.
Und so halt.
Also fassen wir zusammen, ob das Ding wirklich Kosten spart, ist
mal
fraglich. In den Niederlanden war es nicht so der Fall und auch hier in Deutschland kann man da seine Zweifel
haben. Aber es spart Zeit. Also weil du musst ja am Ende diese ganzen Papierzettel auswählen und auswerten, also auszählen. Und das dauert ja, weil du musst ja auszählen und nochmal auszählen und nochmal auszählen, weil dann kriegst du halt drei unterschiedliche Ergebnisse, wenn du da dich dauernd verzählst oder so. Und außerdem bei diesen Wahlzetteln ist ja häufig so, dass die Leute irgendwas ankreuzen und dann irgendwie nicht so richtig treffen und wo dann die Wahlhelfer so zusammenhockt, so, ist das jetzt die Partei, ist das jetzt ungültig schon oder werten wir das noch als gültige Stimme und so. Also das wird wohl wirklich so ein bisschen immer mal nachgeguckt und es gibt wohl anscheinend wirklich schwierige Wahlzettel dann teilweise.
Okay, das ist ein Argument, aber jetzt sag ich mal ganz ehrlich, dieses schneller Auszählen, brauchen wir das? Ich meine, wenn ich mir den am Wahltag das im Fernsehen verfolge, dann kommen eigentlich ja relativ ruckzuck die Hochrechnungen und am nächsten Morgen dann irgendwann das vorläufige amtliche Endergebnis, wie es immer so schön heißt. Ich meine, ist das wirklich so wichtig, dass man da vielleicht 3 Stunden schneller ist?
Ja, was heißt wichtig? Ja, ist halt praktisch, ne? Also wir leben im Zeitalter der Informationen und so weiter, Internet, alles geht immer schneller.
Aha, also schneller ist wichtiger als richtig.
Ja gut, das so gesehen nicht, aber das muss ja erstmal bewiesen werden, dass Computer nicht richtig zählen. Also die werden ja geprüft immerhin vom was von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
Ja, genau.
Und die stellen ja sicher, dass die richtig zählen, sonst werden die ja nicht zugelassen.
Nein,
naja, in der Theorie ja, ist das so.
Nein, da muss ich gleich mal 2 Sachen zu sagen. Also zum einen lassen sie nur eine Bautyp-Zulassung. Das heißt, es wird nicht jeder Einzelne geprüft, sondern sie schauen sich halt quasi ein paar stellvertretende Modelle an, die getestet werden, ob die Bauweise halt generell akzeptabel ist.
Ja,
wenn wir sagen, diese Bauweise ist akzeptabel.
Das heißt, das Gerät funktioniert richtig?
Genau, wie das bei diesem NEDAP-Rechner der Fall war. Dann ist dieses Gerät zugelassen, aber dann wird ja nicht jedes einzelne Gerät geprüft. Das heißt, dann verlässt man sich eigentlich darauf, dass die anderen Geräte, die die Firma liefert, baugleich sind und das war nicht irgendwie was schief läuft.
Das heißt, die Firma garantiert, also der Hersteller garantiert dann einfach, dass alle anderen auch genauso funktionieren.
Ja.
Das heißt, der Hersteller sitzt zwar an der Quelle, der könnte dann am ehesten noch manipulieren, wenn er wollte.
Definitiv.
Also, das heißt, wenn der Nebot-Chef die CDU wählt, dann gewinnt die CDU das nächste Mal mit 80%.
Ja gut, so ähnlich wie in Amerika halt.
Ja,
oder kann man das unterstellen?
Gut, da gab es ja diese Aussagen.
Da gab es ja schon so auffällige ja, Sachen. Ja. Und die Firma Diebold hat auch einen Brief geschrieben an die Republikaner, dass sie den Herrn Bush unterstützen würden bei der nächsten Wahl und so. Und er hat auch tatsächlich gewonnen.
Ja, man muss ganz sagen, dass es da so eine kritische Ecke gab, nämlich, glaube ich, Ohio. Wo es hieß so, ja, dass es ein bisschen schwierig werden könnte mit den Stimmen und
genau,
der Diebold-Manager hat diese unglückliche Bemerkung in einem Brief fallen lassen, dass Ohio kein Problem sein wird. Und
Ja. Und die Republikaner hatten auch selbst Wahlmaschinen gekauft, obwohl die eigentlich gar keine brauchten, weil die gar keine Wahlen veranstalten. Gar nicht, die hatten keine gekauft, die hatten nur halt Geld überwiesen an die Firma.
Komisch.
So was. Ich weiß aber nicht wofür.
Okay.
Keine Ahnung.
Ich fällt gerade noch was ein, nochmal zurück zu der Prüfung. Wir reden, haben jetzt ja gerade nur von der Prüfung der Hardware.
Genau, das wollte ich. Wie sieht es eigentlich mit der Software aus? Irgendwie? Das heißt, ich habe jetzt irgendwie ein Stück Hardware irgendwie von der Firma NEDA, das irgendwie geprüft wird und dann die Software-Revision, die ja jährlich dann für 250 Euro pro Gerät kommen, sind dann egal.
Wird die Software getestet?
Also die Software fällt zumindest nicht in den Zuständigkeitsbereich der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, die die Hardware getestet hat.
Aber wenn die so ein Gerät
im Detail.
Aber wenn die so ein Gerät testen, dann testen die ja logischerweise mit Software erstmal, weil sonst funktioniert die Kiste ja gar nicht. Ist ja irgendeine Software schon mal drin.
Ja.
Und beim Test, wenn alles richtig geht und so, dann heißt es ja auch, dass die Software im Prinzip mitgetestet wurde. Aber wenn jetzt neue Software rauskommt, wird die einfach da drauf gespielt oder was, ohne dass da jemand nochmal reinguckt?
Oh, da bin ich jetzt überfragt. Aber die Frage ist ja generell erstmal, wer garantiert denn, dass auf allen Dingern die gleiche Software läuft?
Ja gut, okay. Kann man die leicht tauschen? Wie geht denn das?
Ich glaube, mit der Frage warten wir mal bis zur zweiten Hälfte der Sendung,
okay,
wenn wir unseren Interview hier haben. Andreas wird uns dazu, glaube ich, einiges zu erzählen
Andreas
können.
Andreas Burg aus Berlin?
Aus Berlin, ja.
Genau, also der hat sich die Software näher angeguckt.
Genau.
Die Hardware, ja, die Software auch, aber auch die Hardware.
Mhm.
Okay.
Okay, wo waren wir im Text stehen geblieben? Ja, die Vorteile. Die Vorteile...
Ja, also gut. Vielleicht kann man mal sagen, wieso das so hier in der Nähe stattfinden wird. Also ich glaube, irgendwie Wahlcomputereinsatz war jetzt zum Beispiel auch in Mainz geplant, dann mit diesem Hamburger Stiftmodell, oder?
Ja, genau. In Mainz soll das mal getestet werden. Also es läuft dann parallel zur normalen Urnenwahl, löst das noch nicht ab, sondern es wird einfach mal parallel getestet.
Ja, und in Hessen, da konnte ich mich jetzt gerade gar nicht mehr erinnern, dass da mich geredet zum Einsatz kam, aber wie ich gerade so sehe, irgendwie war das auch irgendwie in so kleinen Käffern gewesen,
ja,
oder?
Das war bei Kommunalwahlen in Bad Soden, Diefenbach, Erzhausen, ja. Langen, Niedernhausen und so weiter.
Kleinstadt trifft das ja nicht, oder?
Ja. Aber immerhin.
Also sie werden immer populärer, sagen
ja,
wir so.
Ja, aber auch wenn es halt, sagen wir jetzt mal, nicht die großen Städte waren. Ich meine, es waren immerhin, das summiert sich auch, 320 Geräte im Einsatz schon. Also schon eine Menge.
Alle von der Firma NEDAP.
Alle von der Firma NEDAP, ja klar. Ist ja das einzige.
Ja, Logo, logisch.
Also was ich ganz toll finde, das sollte man vielleicht an der Stelle erwähnen, es gibt ja auch irgendwie Bundesländer, ich glaube zumindest ein Bundesland, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das Sachsen war, die gesagt haben, so Wahlcomputer stinken, irgendwie, die benutzen wir nicht, das muss halt irgendwie wirklich irgendwie in Papierform irgendwie ausgezählt werden.
Ja, okay. Also ich weiß von einem Dorf, da wurden nicht mit Wahlcomputern gewählt, aber mit mechanischen Wahlmaschinen. Das war in Mandeln in Nordhessen.
Ah, an die Dinge habe ich auch noch ganz, ganz vage Erinnerungen aus meiner Kindheit.
Das hat mir neulich ein Freund erzählt. Ich war ganz begeistert. Ich habe erst gedacht, der spricht von Wahlcomputern, aber da war es dann doch nur eine mechanische Maschine. Und der hat mir das mal beschrieben. Man geht hin und dann hat man so Stifte oder sowas, wo man dran ziehen muss, wie beim Zigarettenautomaten.
Ja, genau.
Da hat man irgendwie so Parteien stehen da oder was auch immer halt gewählt wird. Und dann zieht man halt sich seine Partei raus. Und dann
erinnere ich mich auch noch, da muss ich irgendwie so 7 oder 8 gewesen sein, war mit meinen Eltern im Wahlbüro und da hatten sie auch die Dinger und ich habe in dem Alter überhaupt nicht verstanden, was das alles soll. War nur ganz irritiert, warum mein nicht rauchender Vater von diesem Automat da zieht und konnte mir da keine Reim draus machen.
Die sehen auch ziemlich ähnlich aus, oder was?
Ja, ja.
Tatsächlich. Okay. Ja gut, er meinte, dann zieht man halt da dran und dann bimmelt eine Bimmel und dann erkennt der Wahlhelfer, dass man gewählt hat auch, weil wenn sonst könnte einer ja mehrfach ziehen. Aber in dem Fall bimmelt es halt mehr. Ich frage mich, was dann passiert, weil dann weißt du halt, hier wurde manipuliert, aber was machst du dann?
Okay, aber das bringt mich eigentlich auf einen ganz interessanten Punkt jetzt, wenn wir über diese mechanischen Wahlmaschinen da reden. Und zwar auf so eine Begriffsfrage. Das heißt ja manchmal Wahlcomputer und manchmal Wahlmaschinen. Das mag jetzt bis nach Wortklauberei klingen, aber ich denke mal, das ist ein ziemlich wichtiger Unterschied.
Eine Wahlmaschine ist eine Maschine, also ein Gerät, das dazu gedacht ist, zu wählen und das sonst nichts anderes kann und keinem anderen Zweck dient.
Genau, das ist einfach quasi mal fest verdrahtet. Das ist mal reine Hardware, wie wir es gerade gehört haben. Man zieht an dem, irgendwelche Hebel oder Räder bewegen sich.
Und innen drin ist so ein Zähler, der dann eins hochzählt.
Genau. Genau. Und wenn man da was dran ändern wollte, müsste man wirklich das Gerät umbauen. Während bei einem Wahlcomputer hat man Software drauflaufen.
Das heißt, da ist ein Computer drin, Software drauf.
Genau.
Und wenn man die austauscht, kann man damit auch zur Not Schach spielen oder sowas.
Zum Beispiel.
Mhm.
Und das lässt natürlich mal eine ganze Menge Angriffe zu, die bei einer reinen Wahlmaschine, bei so einem rein mechanischen Gerät mal nicht möglich wären.
Da werden wir gleich nochmal drüber reden. Mir fällt gerade nochmal ein, diese Nachzählbarkeit ist ja bei den mechanischen Geräten auch nicht gegeben. Also mein Freund hat mir das dann so beschrieben, dass der halt den Zähler nicht sehen konnte.
Mhm.
Also das heißt, der konnte auch nicht überprüfen, ob das Ding halt auch wirklich an der richtigen Ecke hochgezählt hat.
Mhm.
Und der Wahlhelfer konnte, also man konnte das gar nicht sehen. Also nicht von drinnen aus der Wahlkabine, auch nicht raus. Ist ja auch logisch, weil wenn du der zweite Wähler bist, dann könntest du ja sehen, was der erste gewählt hat, zum Beispiel.
Ja.
Ja, das darf ja nicht sein. Aber trotzdem hast du keine Kontrolle, ob das Gerät richtig zählt.
Mhm.
Und am Ende hast du auch keine Wahlzettel.
Hm.
Und so. Also das sind eigentlich teilweise schon ähnliche Probleme, auch wie mit dem Wahlcomputer.
Aber die gibt's heute jetzt gar nicht mehr, oder?
Ich weiß nicht, wann der damit gewählt hat.
Wahrscheinlich steht die irgendwo in irgendwelchen Kellern rum und verstauben.
Ich weiß nicht, ob die noch im Einsatz sind. Hier und da vielleicht noch. Auf dem Land, wo man technisch noch nicht so weit ist oder so. Keine Ahnung. Tja. Hast du noch ein bisschen Musik für uns?
Aber klar, ich habe sogar was, das passt gewissermaßen. Kontrolle muss sein, heißt der Song nämlich.
Kontrolle muss sein, okay.
Hätte eigentlich besser in die Vorratsdatenspeicherungssendung von vor ein paar Monaten gepasst, aber spielen wir es halt jetzt.
Terrorismusbekämpfungsgesetz, präventive Telekommunikations- und Postüberwachung, Rasterfahndung, Satellitenüberwachung, Kfz-Kennzeichenerfassung, biometrische Ausweise, BND-Skandale, Fluggastdaten.
Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren. Indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren. Indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren, auch mit elektronischer Datenvereinbarung. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren. Indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren. Indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren, auch mit elektronischer Datenvereinbarung, dass wir eben nicht willkürliche Kontrollen machen, sondern jetzt sage ich das mal salopp, diejenigen kontrollieren, die so ausschauen, als ob sie eine Kontrolle dringend bedürfen. Sowas gibt es.
Kontrolle muss natürlich sein. Kontrolle muss natürlich sein. Kontrolle.
Die Menschen erwarten von uns natürlich eine Antwort.
Jeder ist verdächtig.
Ob die Daten geeignet wären, die Täter zu fassen, weiß kein Mensch. kann ich nur sagen, da träumt man.
Ob die Daten geeignet wären, die Täter zu fassen, weiß kein Mensch.
Dort reagiert die Politik nicht, dann bekommen wir sofort den Vorwurf, wir würden die Gefahr unterschätzen und nicht das Notwendige tun, um die Menschen zu schützen.
So nah die Gefahr, so nah die Gefahr.
Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren,
indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren, auch mit elektronischer Datenvereinbarung.
Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren.
Kontrolle, Kontrolle.
Indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren.
Kontrolle, Kontrolle. Überall.
Auch nach diesem Kompromiss wird es möglich sein, über Monate hinweg minutiös nachzuvollziehen, wer wo im Internet gesurft hat, wer wann mit wem per Telefon, Handy oder E-Mail kommuniziert hat, wer wann welche Online-Dienste in Anspruch genommen hat. Das ist gespeichert. Das soll von allen gespeichert werden und nicht nur in einem gezielten Verfahren.
Konkret bedeutet das, jeder steht unter Überwachung der Telekommunikation.
Nutzt so nah die Gefahr.
Ob die Daten geeignet wären, die Täter zu fassen, weiß kein Mensch.
Die Menschen erwarten von uns natürlich eine Antwort.
So nah die Gefahr.
Die Menschen erwarten von uns natürlich eine Antwort.
Kann ich nur sagen, da träumt man.
Wir haben die Hypertrophie des Staates wallig genug erlebt. Wir hatten nun bei uns in Deutschland ja den mit falschem Pathos verklemmten und den primitiven Schmachtsessantismus vollkommen realisierten totalitären Staat. Und den im Hintergrund haben wir in das Grundgesetz erneut gelegt, das Bekenntnis zu Menschenrecht und Menschenwürde. Und das ist in diesem Zusammenhang an dieser Stelle zu dieser Zeit keine sentimentale Floskel. Das Grundgesetz.
Recht sichert Freiheit. Man kann Freiheit nicht sichern, indem man Recht abbaut. Recht sichert Freiheit. Staat ist nicht der Staat, bei dem bezweckte Mittel heiligt. Staat ist der Staat der inneren Gewissheit, das heißt der Gewissheit darüber, dass die Menschen und die Bürgerrechte und deren Beachtung noch immer die besten Garanten der inneren Sicherheit sind. Recht sichert Freiheit.
Sie müssen sich darüber klar werden, dass Sie nicht an den Grundlagen unserer Demokratie herumdoktern können, wie es Ihnen gerade beliebt.
Sowas gibt es. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren.
So nah die Gefahr.
Indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren.
Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren.
Gleich bei Leistungsempfängern. Geldwäschebekämpfungsgesetz. Großer Lautsprecher.
Indem wir Massengentests.
Verdachts- oder
Informationssystem.
Alle kontrollieren.
Sicherheitsüberprüfungen
bei der WM.
Versteht der Bürger sowieso nicht.
Hallo und herzlich willkommen beim Fnordfunk, dem Radio vom Chaos Computer Club Mainz. Unser Thema heute sind Wahlcomputer. Mit Wahlcomputern wird alles einfacher, das Wählen wird einfacher, das Zählen wird einfacher. Wir haben heute ein bisschen davon geredet, dass Wahlcomputer der Firma NIDAB gab. Irgendjemand wollte mal detaillierte Informationen darüber wissen, weil die Bundestechnische, Physikalisch-Technische Bundesanstalt heißt das, PTB, hat die Dinger ja getestet. Und die Testberichte wollte jemand gern mal sehen, irgendein Bürger.
Genau, und zwar ist es halt so, dass von diesen Testergebnissen quasi nur das Endergebnis mehr oder weniger öffentlich gemacht wurde. Die ganzen Anhänge und die ganzen technischen Details dieser Tests, die waren erstmal nicht öffentlich gewesen. Aber es gibt ja zum Glück seit einer Weile das Informationsfreiheitsgesetz, mit dem jeder Bürger Dokumente von Bundesbehörden ja bekommen kann, öffentlich machen kann, sich herausgeben lassen kann. Das kann man beantragen, ohne muss dafür keinen Grund nennen. Man muss einfach nur sagen, mich würde mal interessieren, wie sind denn die Dokumente, wie in diesem Fall zum Beispiel jetzt die Prüfunterlagen von diesen Geräten.
Genau. Wir hatten ja eben das Beispiel mit Cottbus, wo einer dann da diese Kosten, Rechnungen und so angefordert hat und das auch gekriegt hat aufgrund dieses Gesetzes.
Genau. In diesem Fall jetzt allerdings hat er die Unterlagen nicht bekommen. Das war ein Journalist von heise.de, wenn ich mich recht entsinne. Und der Grund, warum er diese Prüfunterlagen nicht bekommen hat, das Argument war das Urheberrecht. Das ist eigentlich schon ziemlich makaber. Also die Argumentation war die, dass diese Prüfunterlagen halt sehr viele technische Details über die Hard- und Software von dieser Firma NEDAP, von ihren Geräten enthält, die dem Urheberrecht unterliegen.
Okay.
Und deswegen darf das nicht öffentlich gemacht werden.
Das heißt, der normale Bürger darf nicht nachprüfen, wie so ein Gerät funktioniert.
Nein, das darf er nicht, weil wie das Gerät funktioniert, das ist von NEDAP patentiert und urheberrechtlich geschützt.
Aber die Prüfanstalt, die PTB, durfte das schon sehen?
Die durfte das schon sehen, aber die darf nicht drüber reden.
Okay. Ja gut, die darf aber sagen, es funktioniert nicht richtig oder so. Das schon, ja.
Ja, also im Prinzip muss man jetzt der PTB dann vertrauen. Gut, das ist nichts gegen die PTB, aber das eines der Grundprinzipien der Wahl war ja eigentlich immer, dass jeder die Wahl kontrollieren kann. Jeder kann ins Wahlstudio gehen, ins Wahllokal.
Wahllokal heißt das.
Ins Wahllokal. Jeder kann da von morgens bis abends bleiben, wenn er Lust hat.
Jeder darf
kann
auch das alles auszählen mit.
Genau,
mit
darf dabei mit auszählen. Man kann sich morgens gucken, dass die Uhr auch wirklich leer ist. Man kann abends mit auszählen. Man kann aufpassen, dass nichts gemauschelt wird.
Ja.
Und das geht jetzt eben alles nicht mehr. Das heißt, also wenn man jetzt überprüfen wollte, ob dieser Rechner, dieser Wahlcomputer richtig funktioniert, müsste man erstmal einen gewissen technischen Kenntnis und Skills da haben. Zum anderen müsste man überhaupt wissen, was da drin los ist. Wenn das jetzt sozusagen Open Source wäre, die Software.
Also frei verfügbar?
Frei verfügbar, dann könnte sich jeder Programmierer, jeder Hacker könnte sich dann hinhocken und sich dieses Programm anschauen und damit rumspielen und gucken, ob das wirklich auch sicher ist und funktioniert, wie es soll.
Aber das wäre dann immer noch nicht jeder Bürger. Bei weitem nicht.
Das wäre immer noch nicht jeder Bürger und noch nicht mal das geht aber, wie gesagt. Das Urheberrecht wird halt hier als wichtiger genommen als die Tatsache, dass die Wahl überprüfbar für jeden ist.
Das heißt, ich habe sozusagen Security by Obscurity. Also ich sage nicht, wie es so richtig funktioniert und was da so drin steckt und überhaupt und damit irgendwie sage ich, ist es sicher.
Genau, das ist ungefähr die Argumentation.
Okay. Weil weiß ja keiner, wie man das manipuliert, sozusagen.
Ja, das war auch, ich meine, die Kritik an den Wahlcomputern, das läuft ja schon seit einer Weile.
Ja.
Und gerade vom Innenministerium kam auch immer genau diese Argumentation, ja, um da wirklich was dran zu manipulieren, müsste man ja wissen, wie es da drinnen aussieht, aber das weiß ja keiner.
Genau, das Argument kam auch in Amerika öfter mal.
Ja. Genau, das wurde immer so als ein Teil des Sicherheitskonzepts einem eigentlich verkauft, dass man gesagt hat, ja, wenn keiner weiß, was da drin passiert, kann es auch keiner manipulieren.
Genau. Ja, das Interessante in Amerika war, der Firma Diebold ist diese Software entwischt. Und die hatten die aus Versehen öffentlich irgendwie ins Internet gestellt.
Ja.
Und eine Bürgerin, die eigentlich gar keine große Ahnung jetzt von Computern und so hat, hat das zufällig entdeckt und einfach mal alles runtergeladen. So. Und das war so diese ganze Software. Und das war halt eigentlich ein Fehler von der Firma, aber trotzdem war sie hinterher raus.
Soll ich dazu gerade mal Journalistik völlig, kein Statement, sondern journalistisch völlig nicht belegbare, interessante Gerüchte erzählen?
Gerüchteküche bei Nordfunk.
Ja, und zwar habe ich vor einer ganzen Weile mal zufällig in Berlin auf einer Party jemanden kennengelernt, der früher mal für Diebold gearbeitet hatte.
Ehrlich wahr.
Ehrlich wahr, ja. Das war sehr lustig, weil irgendwie uns unterhielten uns halt so, was man so gemacht hat. Und er meinte irgendwie so, ah, ich dann ist kleinlaut, ich war mal bei der bösesten Firma von allen. Und alle schrien, Microsoft? Und er sagte dann, Diebold. Und das ist jetzt natürlich hier irgendwie nicht belegbar, aber der hat zumindest erzählt, dass das wohl kein Zufall war, dass diese Sachen da öffentlich geworden sind, sondern dass das wohl ein etwas frustrierter Mitarbeiter hat durchsickern lassen, der wohl auch nicht ganz einverstanden war mit allem, was bei Diebold lief.
Okay. Auf jeden Fall war es raus am Schluss.
Ja.
Und diese Frau, die ja selbst keine Ahnung hatte, hatte diese Software auf ihrem Computer und die hat dann irgendeinen angehauen. Die ist ja selber, glaube ich, Journalistin, ne, oder so.
Mhm.
Und die hat wohl einen Informatiker angehauen, ob der nicht mal Lust hätte, sich das anzugucken. Und der sagte dann auch, ja klar, sicher, hier so Diebold Software betrifft uns alle, also in Amerika halt. Und klar, muss ich mal reingucken. Und der war halt dann auch überrascht, wie leicht sich diese Software überlisten lässt. Also der hat gar nicht sehr lange gesucht und geguckt. Und
ja, die haben ziemlich viele tolle Sachen damit gemacht.
Ja, ja, also es gab eine Situation, da konnte man auf der Computerfestplatte einfach in einer Datei, die Wahlergebnisse standen da drin, die konnte man eben auch editieren, einfach was anderes reinschreiben, fertig. Also okay. Das war irgendwie, da waren gar keine großen Hackerkenntnisse nötig oder so. Ja.
Und weißt du, wie das da mit den Geräten aussah? Ich meine, um da was zu ändern, muss man irgendwie erstmal Zugriff am Gerät irgendwie haben, ne?
Das stimmt. Ich habe einen Dokumentarfilm darüber gesehen und da hat einer so eine Memory Card, also eine Speicherkarte manipuliert. Aber in dem Film kam nicht so jetzt technisch so genau drin vor, was er jetzt eigentlich genau gemacht hat. Aber auf jeden Fall hat er die irgendwie manipuliert. Ich glaube, der hatte einfach die Stimmen verschiedener Politiker irgendwie dann vor manipuliert und dann hatte der eine schon mal -10 Stimmen und der andere dann +10, also damit es insgesamt wieder 0 Stimmen sind.
Erinnert uns das nicht irgendwie an diese Sache mit Kerry vorhin?
Genau, das mit diesen negativen Zahlen, da waren einfach nicht genug Leute bei der Wahl und oder irgendwie sowas. Und jedes Mal, wenn dann halt eine Stimme, ja gut, auf jeden Fall hatte dann der eine Kandidat weniger Stimmen als der andere, weil das schon von vornherein so auf der Karte drauf war. Und da hätte man halt Zugriff auf die Karte haben müssen. Und da kommt es halt drauf an, wenn man selber Wahlhelfer ist, dann kann man das vielleicht irgendwie mal tauschen, heimlich oder so, eventuell. Wobei in Cottbus geht's auch noch leichter, wie wir gleich hören werden.
Ja. Genau, nämlich bisher war das ja alles immer sehr theoretisch. Und das war ja auch, wenn die Kritik an den Wahlcomputern und der Sicherheit kam, war ja auch immer das Argument gewesen, natürlich ist nichts hundertprozentig sicher, theoretisch ist da vielleicht eine Möglichkeit, aber die ist so gering und wäre mit so großem Aufwand verbunden und es ist ja ein umfassendes Sicherheitskonzept, was sich auf alle möglichen stützt, eben, dass der Code geheim ist und dass die Geräte gut verwahrt irgendwo herumstehen und so weiter und so weiter. Das heißt, aber jetzt seit ein paar Wochen sieht die Lage ja anders aus. Jetzt hat mal jemand ja in der Praxis sich mal angeschaut, wie das mit den NEDAP-Wahlcomputern, die in Deutschland und in Holland eingesetzt werden, aussieht. Und da werden wir gleich nach den Nachrichten dann mal mit einem von diesen Leuten sprechen, der hier mal erzählen kann, dass das keine theoretische Gefahr ist, sondern wie das Ganze in der Praxis aussieht.
Nach den Nachrichten reden wir mal Tacheles.
Genau.
Ja, dann werden wir uns noch ein bisschen über den Fnord mit dem Cottbus unterhalten,
genau. Was
da passiert ist. Und noch ein bisschen über die Petition, die ja auch gerade gestern, glaube ich,
abgelaufen ist.
Die Petition?
Mhm. Ja.
Ganz kurz. Es gibt eine Petition?
Es gab eine Petition irgendwie.
Gibt immer noch.
Also sie ist jetzt gerade zu Ende gelaufen. Das heißt, wir haben gestern mal in der Stichtag gewesen, seine digitale Unterschrift sich einzutragen. Und ja, jetzt kann man sehen, wie das halt weitergehen wird. Und wir werden später ein bisschen darüber erzählen, was das eigentlich so ist und was da jetzt nämlich vielleicht passieren wird.
Ja, gut.
Hast du Musik?
Klar habe ich Musik. Ja, Wahlen sollen ja unter anderem frei und geheim sein. Unsere Musik ist auch frei und zwar frei von GEMA und dergleichen. Kann sich jeder ganz legal runterladen aus dem Netz. Aber geheim ist unsere Musik nicht. Im Gegenteil, die Playlist gibt's nachher auf der Homepage. Jetzt hören wir noch was von Black Era.
Not with imposition, not with abusiveness, not to choose to be like the rest, and to mesh or to see the money like a closet for noble feelings. Feelings, richness of a poor people. Feelings, richness of a poor people.
Radio Rheinwelle 92.5 in Kooperation mit dem Deutschlandradio. Die Nachrichten.
18 Uhr, die Nachrichten, zunächst die Übersicht. Wegen der anhaltend guten Konjunktur und dem milden Herbstwetter ist die Zahl der Arbeitslosen im November unter die 4-Millionen-Marke gesunken. Der Bundestag hat einen eigenen Straftatbestand gegen das sogenannte Stalking verabschiedet. Die katholische und die orthodoxe Kirche wollen ihre seit 1000 Jahren herrschende Spaltung überwinden. Und hier die Meldungen im Einzelnen. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist erstmals seit 4 Jahren unter die Marke von 4 Millionen gesunken. Wie die Nürnberger Bundesagentur mitteilte, waren im November 3.995.000 Erwerbslose registriert. Die Quote lag bei 9,6%. Von der Entwicklung am Arbeitsmarkt profitierten alle 16 Bundesländer. Vorstandschef Weise nannte als Gründe die stabile Konjunktur und das milde Herbstwetter. Er gehe davon aus, dass sich die Belebung am Stellenmarkt auch im kommenden Jahr fortsetze. Der Finanzüberschuss der Bundesagentur stieg wegen der geringeren Hilfszahlungen auf knapp 10 Milliarden Euro. Die Bundesregierung sprach von einer sehr erfreulichen Entwicklung. Vor allem der Aufbau zusätzlicher sozialversicherungspflichtiger Stellen sei ein gutes Signal, sagte Regierungssprecher Wilhelm in Berlin. Die FDP dagegen meinte, der Erfolg könnte noch besser sein, wenn echte Reformer statt Bremser an der Regierung wären. Die Linkspartei PDS wies darauf hin, dass in den neuen Bundesländern die Arbeitslosenquote fast immer noch doppelt so hoch sei wie im Westen. Der Schutz der Bürger vor unliebsamen Verfolgungen soll verbessert werden. Mit den Stimmen der Großen Koalition beschloss der Bundestag dazu am Nachmittag einen neuen Strafrechtsparagraphen, der für systematisches Nachstellen und Belästigen, das sogenannte Stalking, Freiheitsstrafen von bis zu 3 Jahren vorsieht. In besonders schweren Fällen, in denen das Opfer in Lebensgefahr gerät oder sogar zu Tode kommt, drohen Strafen von bis zu 10 Jahren. Der Bundestag beschloss außerdem die Novellierung des Stasi-Unterlagengesetzes. Bewerber für führende Ämter im öffentlichen Dienst können danach auch in den kommenden 5 Jahren auf eine frühere Tätigkeit bei der DDR-Staatssicherheit überprüft werden. Die bisherige Praxis der Regelanfrage läuft am 21. Dezember aus. Bundesbeamte sollen künftig mit 67 statt mit 65 Jahren pensioniert werden. Ein Regierungssprecher sagte in Berlin, die Altersversorgung der Beamten werde entsprechend der vom Kabinett beschlossenen Regelung für Rentner geändert. Über das Pensionsalter von Beamten in den Ländern müssten die Ministerpräsidenten entscheiden. Bundesarbeitsminister Müntefering verteidigte den Beschluss zur Anhebung des Rentenalters auf 67 Jahre als verantwortliche Politik. Künftige Generationen erhielten mit dieser Entscheidung eine größere Sicherheit für ihre Altersversorgung, sagte Müntefering vor dem Bundestag in Berlin. Die Bundesregierung hat bekräftigt, erst Mitte 2004 von der Entführung des Deutsch-Libanesen El Masri erfahren zu haben. Vor dem BND-Untersuchungsausschuss sagte der ehemalige Geheimdienstkoordinator im Kanzleramt und heutige BND-Chef Urlau, er sei erst im Juni 2004 durch ein Schreiben des Anwalts El Masris über den Fall informiert worden. Am Vormittag hatte bereits der damalige BND-Chef Hanning eine Beteiligung deutscher Behörden an der Verschleppung zurückgewiesen. Die Bundesregierung will im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2007 wieder für mehr Vertrauen der Menschen in Europa werben. Man müsse der Bevölkerung klar machen, dass die Europäer in einer globalisierten Welt nur gemeinsam bestehen könnten, sagte Außenminister Steinmeier im Bundestag. Steinmeier beginnt am Abend eine 4-tägige Nahostreise und informiert dabei auch über Schwerpunkte der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Stationen sind Jordanien, die Palästinensergebiete, der Libanon, Israel und möglicherweise Syrien. US-Außenministerin Rice hat Israelis und Palästinenser zu verstärkten Friedensbemühungen im Nahen Osten aufgerufen. Die Waffenruhe zwischen beiden Seiten müsse ausgeweitet und als Basis für größere Fortschritte genutzt werden, sagte Frau Rice nach getrennten Gesprächen mit Palästinenserpräsident Abbas und Israels Regierungschef Olmert in Jericho bzw. Jerusalem. Abbas und Olmert unterstützten dabei die Ausdehnung der Feuerpause im Gazastreifen auf die Gebiete im Westjordanland. Abbas teilte zudem mit, dass sich die Bemühungen um die Bildung einer palästinensischen Regierung der nationalen Einheit in einer Sackgasse befänden. Papst Benedikt XVI. Und der ökumenische Patriarch von Konstantinopel, Bartholomäus I., haben ihren Willen betont, die Kirchenspaltung zu überwinden. Die seit 1000 Jahren währende Trennung sei ein Skandal für die Welt und ein Hindernis für die Verkündung des Evangeliums, sagte der Papst in Istanbul. In einer gemeinsamen Erklärung mahnten beide zudem die Beachtung der Religionsfreiheit in der Türkei an und forderten, Europa müsse seine christlichen Wurzeln und Werte bewahren. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen besuchte der Papst am Nachmittag in Istanbul die Hagia Sophia, eine ehemalige Moschee und Kirche, die heute als Museum dient. Anschließend begab er sich in die Blaue Moschee. Die Visite gilt als versöhnliche Geste gegenüber dem Islam. Nach dem Gifttod des früheren russischen Agenten Litwinenko sind in London weitere Spuren der radioaktiven Substanz Polonium-210 entdeckt worden. Der britische Innenminister Reid sprach vor dem Unterhaus von insgesamt 12 Orten. Außerdem werde ein weiteres Passagierflugzeug, das am Vormittag in London gelandet war, auf Spuren untersucht. Die Gefahr für die Bevölkerung bezeichnete der Minister als gering. Litwinenko war am vergangenen Donnerstag an einer Poloniumvergiftung gestorben. Die Umstellung eines Telefontarifs ohne Einverständnis des Kunden ist rechtswidrig. Das hat das Landgericht Bonn entschieden. Im vorliegenden Fall hatte, nach Angaben eines Gerichtssprechers, die Verbraucherzentrale Brandenburg geklagt, nachdem sie monatelang Beschwerden über unfreiwillige Tarifumstellungen durch die Telekom erhalten hatte. Den Kunden waren trotz ausdrücklicher Ablehnung während eines Werbeanrufs anschließend neue Tarife zugeteilt worden. Und hier noch einmal die Übersicht. Wegen der anhaltend guten Konjunktur und dem milden Herbstwetter ist die Zahl der Arbeitslosen im November unter die 4-Millionen-Marke gesunken. Der Bundestag hat einen eigenen Straftatbestand gegen das sogenannte Stalking verabschiedet. Die katholische und die orthodoxe Kirche wollen ihre seit 1000 Jahren herrschende Spaltung überwinden. Das Wetter: bis zum Abend teils bewölkt oder neblig trüb, gebietsweise klar, nachts 5 bis 0 Grad, bei Aufklaren leichter Frost. Morgen teils bedeckt oder neblig trüb, teils heiter, Höchstwerte 6 bis 12 Grad. Die Aussichten: keine wesentliche Wetter- und Temperaturänderung. Der Seewetterdienst Hamburg teilt mit: nordfriesische Küste 5 bis 6, Böen 7. Soweit die Meldungen.
Hallo. Willkommen zurück beim Fnordfunk hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Der Chaos Computer Club im Studio. Wahlcomputer sind unser Thema heute. I was lost, I didn't know how to get there. Made my first call. All the streets and the signs, they're all alike then. Hallo, zurück beim Nordfunk hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Wahlcomputer, unser Thema heute.
Ja, und jetzt sollte eigentlich das Interview kommen.
Mit Andreas Bog, aber Andreas Bog sagt, ich bin leider nicht erreichbar, ich rufe aber gerne meistens
wir
zurück.
Wir probieren es natürlich weiter, aber machen wir schon ein bisschen weiter im Programm, ne?
Ja, wir wollten mit Andreas sowieso über die NEDAP-Wahlcomputer reden, aber so ein bisschen was wissen wir ja zum Glück selber auch, ne? So
ist genau. Okay, vielleicht mal kurz den Hintergrund zu liefern. Es gibt in den Niederlanden gibt's eine Kampagne gegen Wahlcomputer auch schon seit einer Weile. Die hat, mal gucken, ob ich das richtig ausspreche, die heißt Wie vertrufen Stemcomputers nicht? Also wir vertrauen Wahlcomputer nicht.
Versuch's gar nicht mit dem Aussprechen.
Genau. Und diese Kampagne, die halt auch versuchte, die Probleme aufzuzeigen und zu analysieren, wie es eigentlich jetzt wirklich aussieht mit diesen NEDAP-Geräten. Diese Kampagne hat schließlich von einigen Kommunen für ein paar Tage drei von diesen NEDAP-Wahlcomputern geliehen bekommen, damit sie sich die mal näher anschauen können. Und die haben dann zusammen mit ein paar Leuten vom Berliner Chaos Computer Club.
Die sind dann nach Amsterdam gefahren.
Genau, haben sich innerhalb von ein paar Tagen diese Geräte mal angeschaut.
Und Andreas Bog war ebenfalls dabei.
Und wird uns hoffentlich noch später davon erzählen.
Ich versuch's gleich nochmal. Ja, die haben das Gerät auch aufgeschraubt und mal geguckt, wie das Ding aussieht.
Ja, aber bevor wir zum Aufschrauben kommen, sollten wir vielleicht erstmal zum Aufschließen kommen. Da geht's nämlich schon los.
Okay.
Nämlich, natürlich sind Teile dieses Gerät abgeschlossen, mechanisch gesichert, damit eben niemand einfach da drin zum Beispiel die Speicherbausteine, auf denen das Programm drauf ist, austauschen kann.
Genau.
Oder sonstige Manipulationen vornehmen kann.
Ja.
Naja, abgeschlossen ja, gesichert nein, würde ich einfach mal sagen. Denn das war ein relativ billiges Standardschloss, das da verwendet wurde.
Und man konnte die Schlüssel einfach nachkaufen.
Man konnte die Schlüssel im Internet bestellen. Das war einfach Seriennummer angeben, kriegt man da tonnenweise so viele Schlüssel, wie man will. Die Schlüssel sind auch für alle Wahlcomputer die gleiche. Also das ist eigentlich null Sicherheit. Das war dann mal der Anfang gewesen. Okay, die Leute hatten sich dann halt auch mal ein paar von diesen Schlüsseln bestellt, völlig legal.
Das Aufmachen war dann also kein Problem mehr?
Das Aufmachen war kein Problem mehr und man konnte sich dann schön das Innenleben dieser Rechner anschauen.
Mhm. Und was ist da drin zu sehen? Ein Prozessor ist da, ein bisschen Speicher.
Ganz genau das. Das sind alles sehr Standardbausteine einfach.
Im Grunde alles 20 Jahre alte Technik, richtig?
Genau, mehr braucht man ja eigentlich auch nicht dafür.
Ja gut, aber im Prinzip werden es jetzt viele fragen, wieso nimmt man eigentlich nicht einfach moderne Technik und so. Diese 20 Jahre alte Technik ist erstens ausreichend und zweitens ausgereift. Also da geht halt nichts irgendwie so schnell kaputt und so. Außerdem ist das Zeug billig.
Mhm. Gut, ich glaube, wir sollten unsere Hörer jetzt nicht mit allzu technischen Details langweilen.
Ja gut, das wollte ich mal erwähnt haben.
Ja, nee, ich war nicht gemeint.
Diese Speicherbausteine, die Software ist ja auf...
Die Speicherbausteine, genau.
Die sind ja auf so Speicherbausteinen drauf.
Genau,
also nicht diese Speicherkarten, die man da reinsteckt, sondern sogenannte EEPROMs oder EEPROMs.
Genau.
Das sind elektronische Bauteile mit ganz vielen Beinchen dran.
Genau, und da ist eigentlich dann das komplette Programm drauf, die Software im Endeffekt drauf.
Und die sind gesteckt. Also die sind nicht festgelötet oder so, sondern die sind nur in genau, so einer Fassung.
Genau, das sind so Art Steckmodule.
Genau.
Und
die kann man mit dem Schraubenzieher so raushebeln.
Ja, kann man einfach.
Habe ich selbst schon öfter gemacht. Nicht bei einem Wahlcomputer, aber.
Das ist so das gleiche wie beim Rechnen im BIOS, oder? Also mein BIOS-Chip ist auch so auf so einem EEPROM drauf.
Ich weiß nicht, ob der heute noch so ist. Ist der immer noch so?
Also meistens sind die ja fest verlötet, also man kann die nicht so einfach abstecken.
Aber die Technik ist die gleiche, ja.
Ja, oder? Früher konnte man sein BIOS dann tauschen einfach, indem man diesen Baustein raushebelt und dann den neuen draufsteckt.
Zum Beispiel.
Und das geht da eben auch.
Okay, jetzt war man also so weit, dass man diesen EEPROM mit diesem Programm in der Hand hatte. Nun, das hat man ja vorhin das Argument gehört gehabt, ohne Kenntnis des Quellcodes kann man damit wenig anfangen.
Okay, ja stimmt.
Das haben die Leute aber eigentlich auch relativ schnell widerlegt. Gut, man muss sagen, sie hatten auch nur ein paar Tage Zeit. Also das
war so ein Wochenende einfach.
Ja,
ne?
Mehr oder weniger so ein spaßiges Wochenende, wo sie sich halt den Inhalt dieses EEPROMs dann ausgelesen haben und wie es man heißt es so schön reverse-engineert haben, also aus diesen Programminstruktionen, die erstmal relativ kryptisch sind, dann zurück schlussgefolgert und verfolgt haben, was da drin passiert und so rekonstruieren konnten, wie dieses Programm aussieht, wie dieses Programm abläuft.
Also diese 20 Jahre alte Technik ist auch noch relativ einfach gestrickt im Gegensatz zu heutiger Technik.
Ja, das hat ja nicht viel Arbeitsspeicher.
Genau, und die Prozessoren waren nicht so kompliziert wie heute und da kann man dann aus dem, was da drin ist, schon noch nachvollziehen, was das eigentlich ist.
Genau.
Was heute schwierig, noch schwieriger wäre.
Ja, und wenn man das halt einmal nachvollzogen hat, was da drin passiert und wie die Verbindungen da aussehen, was da abläuft, dann kann man natürlich auch das verändern oder seinen eigenen Code aufschreiben.
Das Erste, was die gemacht haben, ist erstmal selber was programmiert, was dann da drauf laufen sollte. Ne?
Genau.
Die haben ein Programm genommen, was es schon gibt, das läuft unter Linux und das heißt, wie heißt das?
Du meinst die
Tiny Chess.
Tiny Chess, ja, also ein kleines Schachprogramm.
Ein Schachspiel.
Genau.
Und das haben die portiert, nennt man das. Also das haben die halt so umgefrickelt, dass es auf dem Wahlcomputer drauf läuft und haben mit dem Wahlcomputer Schach gespielt.
Ja, der Hintergrund dieses ziemlich lustigen Hacks ist, dass in der Diskussion schon vorher von den Kritikern der Wahlcomputer eben gesagt wurde, ja, hey, das ist auch nur ein Computer, der kann Stimmen richtig zählen, Stimmen falsch zählen oder Schach spielen, was auch immer man ihm sagt, dass er machen soll, ja. Und ein Vertreter von NetApp hat daraufhin gesagt, also diese Behauptung, dass man darauf Schach spielen kann, das ist völliger Quatsch, das will ich erstmal sehen.
Das sind spezialisierte Geräte, da kann man nur mitwählen und sonst gar nichts.
Genau, und daraufhin, gut, das musste man natürlich dann einfach machen.
Ja.
Das lag dann nahe.
Natürlich.
Und es hat funktioniert. Der Sprecher von NetApp hat es dann sehen müssen, dass ein Wahlcomputer Schach spielen kann. Zwar wahrscheinlich nicht besonders gut. Momentan spielt ja wieder Kramnik gerade mal gegen die Fritz, da weltbester Computer gegen weltbester, einer der weltbesten Schachspieler. Also da könnte ja wahrscheinlich der Wahlcomputer nicht mithalten.
Wohl kaum. Nee, die hatten auch ein bisschen Probleme. Also sie haben gezeigt, dass es funktionierte, aber an einem Wochenende war es halt nicht so weit zu machen, dass es halt wirklich, dass man es hätte verkaufen können
oder so. Na gut, okay, das war jetzt mal...
Aber das ging. Zumindest haben die ihre eigene Software draufgebracht und bewiesen, dass das geht. Und im Endeffekt ist ja das so, diese Entwicklung hat zwar ein Wochenende gedauert, aber die fertige Software war ja hinterher wieder auf diesem Speicherbaustein. Das heißt, wenn ich diesen Speicherbaustein in der Tasche habe, dann muss ich den nur noch austauschen. Dann kann ich einen beliebigen baugleichen Wahlcomputer einfach nehmen, den Baustein reinstecken und dann spielt er halt Schach.
Ja, ist eine Sache von 1-2 Minuten. Wenn man den passenden Schlüssel hat, den man, wie gesagt,
einfach bei eBay bestellt oder sonst irgendwo kaufen kann.
Bei der Firma, die Schlösser herstellt.
So ein
standardisierter Billigteil.
Okay, aufmachen, alten Chip rein, raus, neuen rein und dann spielt der Schach.
Computer, genau. Ja. Gut, das haben sie aber nicht nur dem Computer Schach beigebracht, sondern sie haben auch gleich den Beweis gebracht, dass man hier damit Wahlen auch manipulieren kann, so dass es nicht auffällt. Sie haben da ein anderes eigene Software noch geschrieben, beziehungsweise die Wahlsoftware modifiziert. Mhm. NetApp Power Fraud haben sie dieses Programm genannt. Ja.
Okay, so heißt das Programm.
Das macht funktioniert kurz gesagt so, dass nach außen hin sieht das alles ganz normal aus. Das Programm, wie das richtige offizielle Wahlprogramm.
Das heißt, man knipst den Computer an und er meldet sich wie immer, hallo, hier ist der Wahlcomputer und jetzt könnt ihr mal wählen.
Genau. Allerdings gibt es jetzt so einen kleinen Trick, um das zu beeinflussen. Es gibt halt dann so eine geheime Tastenkombination, war es glaube ich gewesen, die man drücken kann.
Ja.
Und dann drückt man die Taste des Kandidaten, von dem man gern will, dass er gewinnt. Und dann wird der Computer dann zugunsten dieses Kandidaten bei der Wahl etwas falsch zählen.
Das heißt, insgesamt gleich viele Stimmen, weil das sonst auffällt?
Genau, und er wird aber halt ein paar Stimmen so in Richtung dieses Kandidaten rüberschaufeln dann.
Aber nicht alle, weil
nicht
wenn
alle,
der jetzt 100%
kriegst,
ist dann auch wieder auffällig.
Ganz genau das, ja. Also die haben sich sogar das ist sogar schon ziemlich durchdacht. Also sie haben es auch sogar so, zum Beispiel so gemacht, dass erst ab einer gewissen Anzahl von Gesamtstimmen, das anfängt, da Stimmen rüber zu schaufeln, weil bei wenigen Stimmen wird es sehr schnell auffallen.
Das bedeutet, man könnte ja einen Test machen. Wir wählen einfach mal 10 Mal und gucken und merken uns, was wir halt gewählt haben und dann gucken wir mal, ob der Computer auch derselben Meinung ist. Und wenn er dann schon falsch zählt, fällt das ja auf und das darf er nicht.
Ganz genau.
Okay, das heißt erst, wenn er merkt, okay, ich bin jetzt hier schon, gab ganz viele Stimmen und so, das heißt realer Einsatz, das ist jetzt wirklich ein Wahlbüro und so und dann zähle ich jetzt mal falsch.
Ja.
Krass, und das kann man nicht merken. Man muss nur diese Bausteine auswechseln vorher, sonst...
Ganz genau das.
Das ist alles.
Das ist alles.
Gut, Cottbus. In Cottbus wurden genau mit diesen Dingern gewählt. Nee, Moment, fast genau. In... Niederlande haben sie ja versucht, da haben sie ja diese niederländischen Geräte umgebaut, aber die Deutschen sind etwas anders, das heißt, die Tasten sind anders
bestimmt. Genau, das war auch immer das Argument gewesen, als dann hier die ersten Nachrichten von diesem kamen, dass die Manipulierbarkeit und Unsicherheit der NEDAP-Wahlcomputer jetzt eigentlich bewiesen ist. In den Niederlanden kam dann immer das Argument, ja, aber das sind ja nicht die gleichen wie in Deutschland, das sind, ja, in Deutschland haben wir ja andere. Da muss man dazu sagen, in den Niederlanden, das ist das Modell ES3B und die deutschen ESD1 unterscheiden sich in 8 Punkten und die sind alle kosmetischer Natur. Ich habe hier die Liste mit den Unterschieden, zum Beispiel der Stimmabgabeknopf ist in den Niederlanden rot und in Deutschland blau.
Ah, okay,
und
dieses Bestätigen.
Ja,
ja.
Und die anderen 7 Unterschiede sind auch nicht.
Das heißt, innen drin, die Technik, die Elektronik ist komplett baugleich.
Ja, wie gesagt, das ist nur Kosmetik.
Okay.
Am User Interface. Also
das heißt, da passen die niederländischen Chips auch in die deutschen Computer. Das funktioniert.
Ja, müsste eigentlich funktionieren, soweit ich das überblicke.
Wie cool. Naja, auf jeden Fall, der Chaos Computer Club Berlin hat sich mal also nicht der ganze Club, aber so einige Leute haben sich auf den Weg gemacht nach Cottbus und wollten mal bei so einer Computerwahl dabei sein.
Ja.
Und sich das mal angucken. Die sind dann da hingegangen, ziemlich früh
sagen,
schon.
Ich würde sagen, davon erzählen wir dann mal nach dem nächsten Song. Und alles in der Zwischenzeit versuchen wir nochmal Andreas zu erreichen.
Okay, wir rufen nochmal an und dann machen wir in der Zeit.
Beim nächsten Song haben wir übrigens hier ein Novum beim Nordfunk sozusagen.
Ja.
Wir hatten das erste Mal einen Hörermusikwunsch.
Oh, und ja.
Ja, ich bekam die Tage eine E-Mail von jemandem, der sagte, hey, spielt doch mal was von Mofa-Kette.
Mofa-Kette.
Ich bin gespannt. Und ja, klingen auch genauso wie der Name. Also schöner straighter Punkrock.
Okay.
Also jetzt vom Uferkette hier.
Wir sind gespannt. Viel Spaß.
Du denkst, du fällst voll hier noch raus. Du denkst, du kommst hier niemals raus. Die anderen haben dich hier gelassen. Du wirst den Nord wohl ewig hassen. Keiner will auf eine Demo gehen und jeder will noch Fernsehen sehen. Sie sitzen fast jeden Tag zu Haus und gehen ganz auf Netz und Stoppeln aus. Doch irgendwann kommst du hier raus, denn hier ist schon lange der Ofen aus. Irgendwann ist es vorbei, dann kommt für dich die Trompeten frei. Doch irgendwann kommst du hier raus, denn hier ist schon lange der Ofen aus. Irgendwann ist es vorbei, dann kommt für dich die Trompeten frei. Hey! 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 In der Disco stehen nur Leichen rum. Wenn man hier noch länger wird, man noch dumm. Und fragt mein ein, warum er hier ist. Gemeinde, und versteh dich nicht. Du traffst auch dort einen Mechanismus. Doch der hat dich auch nicht verstanden. Du hast ihn nur doof angeschaut und er dir dafür aufs Maul gehaut. Doch irgendwann kommst du hier raus. Denn hier ist schon lang der Ofen aus. Irgendwann ist es vorbei. Dann kommt für dich die Trunke frei. Doch irgendwann kommst du hier raus. Denn hier ist schon lang der Ofen aus. Irgendwann ist es vorbei. Dann kommt für dich die Trunke frei.
Hier ist der Nordfunk auf Radio Rheinwelle 92,5. Der Chaos Computer Club Mainz veranstaltet diese Sendung. Unser Thema heute sind die Wahlcomputer. Im Studio sind Tanjev,
Martin
und Michael.
Ja, Cottbus. In Cottbus haben die CCCler mal geguckt, wie Wahlcomputer funktionieren, so in der Praxis, in freier Wildbahn. Sind in die Wahllokale gegangen, schön früh aufgestanden und eine Geschichte habe ich gelesen im Internet, es wurde ja darüber berichtet, dass die halt in so eine Schule gekommen sind, dass die an dem Sonntag als Wahllokal diente. Sie waren also schon da, der Wahlcomputer war auch schon da, der Hausmeister war auch schon da und hatte nämlich aufgeschlossen. Und der war allerdings irgendwie nicht zu sehen, der Hausmeister. Der war wahrscheinlich in seiner Werkstatt.
Ach so, und der Computer stand so ganz alleine des Sonntags in der Schule rum und langweilte sich.
So ist das. Und die Leute aus vom Chaos Computer Club sind dann also hin und haben den Computer bewacht, weil es halt sonst keiner gemacht hat. Das wäre eigentlich
Das kann ich mir so nicht vorstellen. Das heißt doch immer, das wäre alles ein umfassendes Sicherheitskonzept, dass die Computer nicht unbeaufsichtigt sind, dass das auch keiner manipulieren kann.
Ja, ganz kleine Lücke nur, ne? Aber
also sowas.
Nein, das ist wirklich passiert und das ist wohl mehrfach, also an verschiedenen Wahllokalen vorgekommen, habe ich jetzt heute noch gelesen. Mhm. Die Leute sind dahin und hätten die jetzt so einen Baustein dabei? Nein, sie haben natürlich keinen Baustein dabei gehabt. Hätten sie so einen Baustein dabei gehabt, hätten sie bis es halt anfängt, ein bisschen Schach spielen können. Oder eben auch die CDU wählen lassen können oder dergleichen. Also das heißt, den Baustein auszuwechseln vor Wahlbeginn ist eigentlich jetzt nicht unbedingt unrealistisch. Mhm. Offenbar.
Ja, aber gibt es da nicht irgendwelche Siegel oder Plomben oder dergleichen, damit man wenigstens erkennen kann, wenn sich da jemand dran zu schaffen gemacht hat?
Also es gibt irgendwie ein Siegel irgendwie auf der Rückseite, wenn ich mich richtig entsinne. Das heißt, wenn du dich an diesem Wahlcomputer stellst, dann siehst du dieses Siegel noch nicht mal.
Das ist auf der Rückseite, heißt, wenn der aufgebaut ist, unten, oder wie?
Ich kann es dir gar nicht genau sagen, irgendwie in dem Text stand nur, dass er irgendwie auf der Rückseite nicht erkennbar ist.
Also das heißt, man sieht das Ding nicht, okay.
Und es gibt halt irgendwie eine Plombe. Aber gut, Plomben sind jetzt kein wirklich ernsthaftes Hindernis. Also man kann das auch wieder, so eine Plombe zu fälschen, ist jetzt nicht so aufwendig, wenn man es wieder zumachen möchte.
Mhm. Okay. Ich frage überhaupt, ob jemand sich um diese Plomben kümmert. Mal ganz plump gesagt, ich meine, wenn man die Dinger unbeaufsichtigt rumstehen lässt,
dann guckt auch keiner mehr nach der Plombe. Aber ich wüsste gar nicht, wie man so eine Plombe da dran macht. Braucht man ein Werkzeug für? Oder wie geht das?
Ja, gut, also bei Plomben hast du ja nochmal so eine Plombenzange irgendwie, die dann halt irgendwie irgendein Muster da reindruckt. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich auch irgendwas Standard.
Und so ein, achso,
und ob das ein Bundesadler ist oder was auch immer, oder?
Na gut, dann macht man sich einen Abdruck von der Plombe und gießt das Ding wahrscheinlich wie nach oder so.
Ja, das wird wahrscheinlich nicht irgendwie so viele Varianten von geben.
Es ist sicher, also, sagen wir es mal so, ist auf jeden Fall wahrscheinlich einfacher, als die Software zu reverse-engineeren und neu zu schreiben.
Ja, deutlich. Ja.
Wenn man das hinkriegt,
muss man ja auch nur einmal machen. Ja. Obwohl, den Stempel muss man auch nur einfach machen.
Eben, ne?
Probe, ja, gut. Okay, und dann kann man morgens so von Wahllokal zu Wahllokal, wenn man viele Helfer hat, kann man da ein bisschen Software tauschen gehen morgens, wenn man ein bisschen Glück hat. Okay.
Ja, und was mir halt noch berichtet worden ist, so, dass dieser Wahlvorstand, der ja auch da irgendwann vorbeigekommen ist, und so mal das Ganze so in Betrieb zu nehmen, die haben sich halt irgendwie vom ordnungsgemäßen Zustand der Geräte davon überzeugt, dass halt einfach so eine Null bei den Stimmzähler stand.
In dem Display steht Null Stimmen.
Ja, und dann ist gut die Sache. Und das
okay,
zeigt
eigentlich
sehr viel von dem.
Plombe nicht geprüft, Siegel nicht geprüft.
Ja, gut. Aber selbst wenn, ich meine, was sagt denn diese Null schon aus?
Ja, eben.
Das ist also doch der Witz. Das muss man jetzt mal ganz klar sagen hier. Das ist, dass ein Programm sagt, ich bin das richtige Programm. Das kann man auch einem falschen Programm beibringen, das zu sagen. Ich meine, das ist eigentlich so offensichtlich, dass man sich immer noch wundert, dass das einmal Sicherheit verkauft wird. Dieses Argument, ja, das gibt ja eine Prüfsumme aus oder was auch immer, ja. Also.
Ja. Ja, stimmt. Ja, ist halt irgendwie Quatsch. Stimmt.
Ja, es ist
also in Cottbus wäre es auf jeden Fall leicht gewesen, diese Dinger zu manipulieren, aber sie haben es natürlich nicht getan. Also sie wussten ja nicht, dass es so leicht werden würde. Und
selbst wenn sie es gewusst hätten, hätten sie es nicht getan.
Sie waren schlecht vorbereitet.
Ja, okay, wie war jetzt die Reaktion denn da drauf gewesen?
Also man kann halt sagen, dass halt irgendwie, es hat jemand Einspruch erhoben gegen diese Wahl, als sie irgendwie fertig war, mit so der Begründung so hier irgendwie, das stimmt doch nicht so ganz und was man halt alles machen kann und so weiter. Und das ist dann halt irgendwie eine Wahlkommission eingerichtet worden, die sich damit beschäftigt hatte. Und die ist irgendwie am 20. November, das sind jetzt ja auch schon fast 10 Tage genau her, haben halt gesagt, dass sie diesen Einspruch irgendwie empfehlen, abzulehnen.
Aha, mit was für einer Begründung?
Also, soweit ich weiß, irgendwie haben sie irgendwie nicht irgendwie einsehen können, was da irgendwie hätte gefälscht werden können.
Ja, und ich glaube, es gab auch diesen Satz, dass es keine Anzeichen für eine konkrete Fälschung
gab. Genau, ja.
Und das ist jetzt ja das eigentlich.
Das ist ja noch so ein Problem.
Ja,
das heißt, ich tausche die Software aus, die spuckt irgendein Ergebnis und zugunsten einer bestimmten Partei oder eines Kandidaten, aber dann auch nicht so übertrieben verfälscht, dass es auffällt. Und dann sieht das Ergebnis halt ganz plausibel aus. Stimmzettel haben wir keine, also prüfen kann man da auch nichts mehr. Wenn der Wahlcomputer sagt, okay, so viel Prozent hat der und dann hat er halt so viele.
Ja, genau.
Das heißt, es fällt nicht auf und es gibt überhaupt keine Möglichkeit, das irgendwie zu kontrollieren.
Das ist irgendwie das ganz perfide, wo mich halt irgendwie dieses fehlende Problembewusstsein von den Verantwortlichen erschreckt, dass immer wieder das Argument kommt, so ja, theoretisch ist das möglich, aber praktisch kaum machbar und es gibt ja keine Anzeichen für irgendwie eine Wahlfälschung. Erst wenn wir solche Anzeichen hätten, gäbe es da Grund, was anzuzweifeln. Ja?
Genau.
Aber es ist eigentlich von vorne bis hinten bewiesen worden, dass dieses sogenannte Sicherheitskonzept von vorne bis hinten versagt, dass es problemlos wirklich wäre, eine Wahl mit relativ geringem Aufwand unauffällig zu fälschen und dass diese mangels Kontrollmechanismen, wie halt Papierzettel oder was auch immer, es einfach nicht mehr möglich wäre, das überhaupt nachzuweisen und dass, wenn man die Software auf einigermaßen gescheit schreibt, der Betrug sich in so einem Rahmen abspielt, der statistisch auch nicht halt raushaut, ja. Also
genau, ja.
Es gäbe einfach keinen Anhaltspunkt mehr dafür, keinen Nachweis, kein Nichts, ja. Aber man, das heißt, man muss einfach von vornherein ausschließen, dass sowas irgendwie möglich ist. Und dann sich zu sagen, so, ja nö, wir können hier keinen Anzeichen von Wahlbetrug erkennen, dann muss auch alles in Ordnung sein. Das ist ja einfach, sich so Augen zumachen, ja.
Ja, ich glaube einfach, das Problem liegt so ein bisschen darin, dass die Leute einfach nicht sehen, welche Probleme da konkret vorliegen. Also erwähnt wurde halt mir auch, dass es ja so Schlüssel gibt, um diese Maschinen aufzumachen.
Mhm.
Und die müssen eigentlich von zwei verschiedenen Personen aufbewahrt werden. Und das war halt einfach sehr oft der Fall gewesen vor Ort, mit zu beobachten, dass halt entweder die Schlüssel frei herumlagen oder zumindest eine Person beide Schlüssel hatte. Und
ja,
das zeugt ja schon so ein bisschen davon, dass irgendwie so in der Organisation halt irgendwie auch das Ganze nicht so richtig ernst genommen wird.
Ja. Das ist vielleicht auch so ein Problem. Die Wahlcomputer müssen ja gekauft werden, dann müssen die irgendwo gelagert werden, während gerade mal keine Wahl ist. Dann müssen die am Wahltag oder vielleicht auch vorher in die Wahllokale gekarrt werden. Und dann ist ja auch schon die Frage, wie viele Leute sitzen eigentlich in dem Auto, das die Wahlcomputer verteilt? Weil ich meine, einer fährt halt rum und dann hält er mal und kann bei 16 Wahlcomputern den Chip austauschen und die dann halt in die Wahllokale bringen. Geht ja auch. Und ich meine, die Leute, die das machen, sind ja meistens politisch engagierte Menschen, die auch eine politische Meinung haben.
Gut, soweit würde ich vielleicht gar nicht gehen, so ein Betrugspotenzial da konkret zu sehen, aber der gesamte Vorgang ist sehr intransparent, das können wir doch.
Ja, genau. Eben. Ja gut, also ich würde schon so konkret.
Also du siehst ja auch nicht, wie diese Wahlcomputer, die werden ja mit einer Software vorher bespielt,
ja.
Das sieht man ja nicht. Also man
ja,
hat
genau,
ja keinen Einfluss
in die. Der Hersteller kann da auch einiges dran drehen und so. Ich will dem jetzt nichts unterstellen und den Leuten, die das verteilen, auch nicht, aber realistisch ist das schon. Wenn einer da was eingreifen will, der dann an der richtigen Stelle sitzt,
ja,
dann geht es auch.
Das ist nämlich genau der Punkt. Ich meine, man hat immer so stark den Eindruck, dass die Leute diese Sicherheitsbedenken einfach beiseite wischen, weil sie sich einfach nicht vorstellen können, dass jemand versucht, eine Wahl zu manipulieren. Dass das irgendwie außerhalb des Vorstellungsbereichs der Leute irgendwie liegt. Dabei hatten wir jetzt auch ohne Wahlcomputer, wie wir vorhin schon gehört haben, es gab ja im kleinen Maßstab schon Wahlbetrugsversuche in der Vergangenheit in Deutschland. Das ist ja nichts, was jetzt unrealistisch ist, ne?
Wahlbetrug gab's schon immer, also auch
ja,
ohne
eben.
Computer, auch ohne mechanische Maschinen, sondern auch bei der Zettelwahl schon, ne?
Dass ganz
man,
genau.
Dass man versucht, Zettel nicht mitzuzählen oder irgendwie verschwinden zu lassen oder eigene vielleicht, was du eben sagtest, dass man irgendwie vorher schon Zettel in die Wahlurne tut oder so.
Ja, genau, das ist eben der Punkt. Ich meine, das ist hier nichts Hypothetisches, das sind Sachen, die passieren. Solche
das heißt,
Betrugsversuche gibt es, aber der Unterschied ist jetzt eben zum einen, dass es jetzt mit den ohne die Zettel halt im Nachhinein nicht mehr nachweisbar ist. Das
ja.
ist die eine Gefahr. Die andere Gefahr ist, dass es von viel weniger Leuten flächendeckender im Prinzip durchgeführt werden kann. Also wenn ich jetzt irgendwie versuche, eine Wahl zu manipulieren, dann brauche ich im Prinzip bei einer Zettelwahl zumindest wahrscheinlich in jedem Wahlstudio irgendwie einen Mitverschwörer drin, der da irgendwie da was versucht zu manipulieren, ja.
Genau.
Aber hier reicht's, wenn ich irgendwo jemanden zwischen den Wahlen irgendwann die Gelegenheit hat, an ein paar Wahlcomputer ranzukommen. Ich kann dann mal die Jahre zwischen den Wahlen rumfahren und nach die Speichermodule austauschen, wenn immer ich die Gelegenheit habe, mal dran zu kommen, ja. Du kannst hier.
Stimmt, die kann man ja drin lassen, ne? Die baut ja keiner mehr um hinterher.
Ja, eben,
das ist
genau der Punkt. Also du hast halt nicht mehr die Situation, dass du am Wahltag einen Haufen Leute brauchst, die diese Manipulation durchführen, sondern du kannst das im Prinzip in einer relativ kleinen Gruppe von langer Hand vorbereiten.
Das stimmt, ja, ja.
Und hast dadurch ein viel geringeres Risiko und einen viel größeren Erfolg.
Da habe ich noch gar nicht dran gedacht.
Ja.
Stimmt, ich will noch über ein anderes Problem mal kurz ansprechen.
Ja.
Was vielleicht jetzt erstmal nicht ganz so dramatisch erscheint, aber eigentlich auch nicht so toll ist. Und zwar das Fun-Egg-Freaking. Manche Leute haben vielleicht schon mal was von gehört.
Wow, tolles
Fun
Wort.
Fun-Egg-Freaking war dieser ein gewisser Herr Fun-Egg, was weiß ich, wo kam der her? Nordische Länder irgendwo, Dänemark.
Ich glaube, das war Niederländer, glaube ich, war das auch gewesen.
War das sogar Niederländer?
Wie kann ich es nicht beschwören, aber ich habe das so in Erinnerung.
Okay. Na, jedenfalls hat der eine Methode gefunden, also normale Computerbildschirme, also die mit der Röhre, die großen, strahlen Strahlung ab, das ist ganz normal.
Ja. Und man kann diese Strahlung auch auffangen, auch in mehreren Metern Entfernung, wenn man eine vernünftige Antenne hat. Und man kann Geräte bauen, die aus dieser Strahlung rekonstruieren, was auf dem Bildschirm zu sehen
ist. Genau, das ist ja einfach elektromagnetische Strahlung.
Genau.
Durch einen Leiter fließt Strom und dann gibt es ein elektromagnetisches Feld oder Strahlung.
Genau.
Und je nachdem, wo da der Strom durchläuft, ist das mehr oder weniger stark. Und wenn man jetzt zum Beispiel den Röhrenmonitor hat, ist das ein doch etwas stärkeres Feld.
Genau.
Und je nachdem, was gerade auf dem Bildschirm zu sehen ist, was da für Signale vom Rechner ankommen, die da auf dem Bildschirm gerendert werden, ist dieses Feld entsprechend verändert sich.
Genau, bei den Flachbildschirmen ist es wahrscheinlich nicht mehr ganz so kritisch, nehme ich an.
Nee, ist nicht mehr ganz so stark, weil sie halt eben diese Elektronenstrahlen also nicht mehr drin haben.
Genau, es geht wohl noch, schätze ich mal. Aber
ja
es
gut, ist du hast vielleicht auch schon das Kabel vom
ja, du, Monitor, genau, das auch Kabel schon mal so ein Leiter. Schon, aber Dinge. Das ist halt weniger.
Ja.
Trotzdem geht's noch. Und jetzt mal um die Kurve wieder zu kriegen zu unseren Wahlcomputern. Diese Dinge haben ja ein Display und man kann auf dem Display sehen, was man jetzt gedrückt hat. Also ich drücke jetzt CDU, steht im Display halt CDU. Und dann drücke ich auf Bestätigen. Und der Wahlcomputer gibt halt eben auch Strahlung von sich. Und jetzt mal ein konkretes Beispiel in den Niederlanden, bei diesem Wochenendtreff in Amsterdam. Da haben die auch solche Messungen mal gemacht und haben mal die Strahlung aufgefangen und so weiter. Und mit verhältnismäßig einfachen Messgeräten. Also es ging gar nicht darum, den kompletten Inhalt des Displays zu rekonstruieren. Aber die haben festgestellt, dass das Display bei einer bestimmten Partei anders klingt. Das liegt daran, dass es anders angesteuert wird, weil es gab eine Partei in den Niederlanden, die haben einen Umlaut im Namen und dann wird das Display kann eigentlich keine Umlaute und es gibt halt den Trick, dass man diesen Umlaut als Grafik darstellt und das gibt aber dann eine andere Strahlung ab dadurch, weil irgendwie mehr Daten
übertragen werden. Computer mehr arbeiten, mehr rechnen und
genau.
So eine kleine Spitze in der Strahlungskurve.
Genau, und dann konnte man halt das so hören, aus dem Rauschen raus, so ein niedriger Ton und bei der Partei war der dann irgendwie höher oder niedriger, weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall konnte man im Kopfhörer einfach hören, entweder ist es die Partei oder nicht. Und das auch in mehreren Metern Entfernung. Das greift halt die geheime Wahl an. Also was haben wir jetzt in Deutschland zum Beispiel? Die Grünen, ja, die CDU, Grün, ja. SPD kein Umlaut, die Grünen haben eins, FDP nicht. Was gibt's noch?
Die
Grauen Panther auch nicht. Aber vielleicht gibt's noch welche, die man praktisch nie wählt oder so. Auf jeden Fall ist die Wahl nicht mehr so richtig geheim. Jetzt natürlich die Frage, warum muss eigentlich die Wahl so geheim bleiben? Und man braucht ja spezielles Werkzeug, um das aufzufangen und so. Habe ich gelesen, ein Szenario ist, dass man seine Stimme bei eBay verkaufen könnte.
Ja, klar.
Und sagen so, ja, hier ist eine Stimme für die Grünen. Wer die Grünen, den Grünen zwei Stimmen irgendwie geben will, kann mich dafür bezahlen. Und das Problem ist ja im Moment, ich kann meinem Käufer ja viel erzählen. Der kann ja nicht nachprüfen, ob ich dann auch wirklich die
Grünen erzähle. Genau, meine Stimmen verkaufen kann man auch jetzt. Versuchen auch, glaube immer wieder mal Leute. Aber
das gibt's wirklich, ne?
Ja, aber man kann halt als Stimmenkäufer, hat man keine Kontrolle, zu schauen, ob derjenige auch wirklich das gewählt hat, wofür man ihn bezahlt hat. Außer man, es ist halt auf Vertrauensbasis dann. Und ich meine, wie vertrauenswürdig ist jemand, der seine Stimme verkauft?
Genau. Und bei den Wahlcomputern wird es ein bisschen einfacher. Also zumindest, wenn man die Grünen kauft, dann kann man halt überprüfen, ob da ein Umlaut im Display war.
Ja.
Und dann sind es wahrscheinlich die Grünen gewesen. Also ich meine, wenn es jetzt mal um so eine Wahl geht, je nachdem halt, bei Bürgermeisterwahlen und so ist es halt ähnlich.
Ich muss jetzt mal einerseits dazu sagen, das ist jetzt natürlich mal ein Angriff auf die Wahlcomputer, den ich mir in der Praxis für ein bisschen unwahrscheinlicher halte. Also
ja, okay, klar.
Es ist machbar, aber ich glaube, dann hat man durch das Austauschen der Speicherbausteine doch mehr Erfolg mit weniger Aufwand.
Ja, das ist natürlich wahr. Aber es ist halt war so ein Szenario, was die mal angetestet haben, was halt eigentlich ein zusätzliches Problem wieder darstellt.
Ja,
was
und vor allem
einfach nicht schön ist. Ein
Problem, das auch irgendwie so leicht nicht zu lösen ist, weil halt ein Gerät so abzuschirmen, dass es möglichst wenig Strahlung von sich gibt.
Es geht praktisch gar nicht.
Ja, es ist halt nicht gerade billig, das überhaupt zu realisieren. Also
geht das überhaupt?
Ja, es gibt da so Sachen. Ich habe das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hätte ich das Tempest-Abschirmung oder sowas, kann ich nicht beschwören, aber bei Geheimdiensten und sowas gibt's das halt.
Stimmt,
das
ist dann richtig. Aber
verkleidet bis zum geht nicht mehr und das ist halt dann teuer. Ich meine,
diese 3 Zentimeter Bleiplatte
drumherum. Ja, so ungefähr, ja. Und diese scheiß Wahlcomputer sind ja schon teuer genug, also.
Ja, das stimmt. Das will man dann doch nicht mehr haben, so vom Preis her schon.
Ja,
ziemlich krass. Also ich fand das mal bemerkenswert.
Ja. Und aber wo du gerade halt jetzt eben diesen Punkt mit der Freiheit der Wahl ansprichst, ja, bringt mich dann, ich bin ja hier manchmal leider der Berufspessimist.
Ja, du Pessimist.
Man muss sich ja jetzt nicht nur fragen, was passiert mit den scheiß Wahlcomputern, die es jetzt schon gibt, sondern muss sich ja auch fragen, was kommt vielleicht als nächstes? Und eine Idee, die auch immer wieder mal durch den Raum schwirrt, ist die Internetwahl. Dann kann jeder von daheim wählen und die Wahlbeteiligung ist noch viel höher und alle Bürger sind wunderbar beteiligt.
Ja.
Und da kann man eigentlich jetzt nur den Kopf schütteln, wenn man mal so ein bisschen nachdenkt.
Das ist eine Weiterentwicklung des Wahlcomputers.
Ja, also ich meine, wir kriegen ja jeden Tag mit, wie das Internet und wie die Rechner laufen, wie sicher das ist, was die neuesten Viren machen und weiß der Geier was. Also auf diese Methode ist es schon mal quasi völlig unmöglich, irgendwie eine geheime Wahl zu machen. Zu realisieren.
Ja, man hat das ja untersucht und man forscht, weil man will das einfach gerne mal haben.
Ja.
Und man hat bis jetzt rausgefunden, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Weil man hat halt diese hohen Anforderungen mit geheime Wahl und jeder darf nur einmal und überhaupt und sowieso. Und das lässt sich einfach technisch nicht realisieren über das Internet.
Ja, ne. Und jetzt, aber selbst angenommen, es ließe sich realisieren, ja.
Ja.
Wie zur Hölle, will ich dann da garantieren, dass wirklich frei gewählt wird? Ich meine, wie garantiere ich, dass nicht jemand, keine Ahnung, die Ehefrau hinten mit dem Nudelholz hinterm Ehemann steht und sagt, du wählst jetzt die und die Partei oder dass das auf irgendeine andere Weise...
Oder andersrum, dass der Ehemann, der seiner politisch nicht ganz so fitten Frau so ein bisschen beim Wählen hilft und so.
Ja, oder wie rum auch immer.
Nicht mehr geheim, also, wenn der dahinter
ganz
steht.
Generell, dass das ohne Beeinflussung abläuft oder dass einfach da Leute ihre Stimmen verkaufen, ja. Das ist eigentlich nicht auszuschließen, gerade
stimmt,
deshalb.
Da ist der Stimmenverkauf und, noch einfacher, weil dann kann der Käufer ja zugucken beim Wählen.
Ja, ganz genau, ja. Und also,
stimmt.
Und von den Möglichkeiten, das dann irgendwie zu hacken, das irgendwie phishing-mäßig die Wahlberechtigung abzufangen, die es irgendwie in elektronischen Form geben muss und was da alles noch möglich wäre, da will ich jetzt gar nicht drüber nachdenken, dann wird einem ganz mulmig. Also ich hoffe, dass niemand wirklich irgendwann Anstrengungen macht, sowas ernsthaft umzusetzen. Ja? Also diese ganz simple Konzept von der Wahlkabine, wo jeder alleine reingeht, ja?
Ja,
das ist eigentlich so simpel wie genial, das ist eigentlich nicht zu überbieten.
Da sind wir wieder bei den Gründen. Warum wollen wir das eigentlich anders machen?
Ja.
Weil die Wahlhelfer kosten nichts, die paar Euro da am Wahlsonntag, ich meine, so oft wird ja nur auch wieder nicht gewählt und so. Da frage ich mich echt, warum will man das? Günstiger wird's nicht, schneller, naja, viel schneller wird's nicht. Der Wahlsonntag dauert halt irgendwie 10 Stunden, dann dauert er halt nur noch 8 Stunden, kommt's auch nicht drauf an.
Naja, aber muss ja sagen, die Kampagne der letzten Zeit gegen die Wahlcomputer und das Aufzeigen dieser Sicherheitsprobleme, also es hat ja durchaus Erfolg gehabt, ne? Die Stimmung ist ja schon etwas am Kippen. Wir haben ja vorhin von der Petition schon gehört, die Internetpetition gegen Wahlcomputer, die da lief, da hat sich eine ganze Menge Leute dran beteiligt. Also das war die zweiterfolgreichste Petition, die es je gab.
Tatsächlich?
Ja, es gab, Moment mal, ich suche gerade hier die...
Das macht mir natürlich wieder Mut jetzt.
Ja, genau, prima. Hier, da haben wir die Zahlen.
Mitgemacht.
48.151 Leute haben diese Petition unterzeichnet.
Ja, wenn das nicht
also das, man sieht schon, dass es langsam, sage ich mal, kein Randthema mehr ist oder kein Thema, das sich nur ein paar Technikfreaks Gedanken machen,
das
sondern
schon, ja.
Jetzt habe ich gerade die falsche Zahl genannt.
Ach Martin.
Nein, das war die Zahl, die ich jetzt genannt habe, war die erfolgreichste Petition. Da ging es um die Förderung der beruflichen Weiterbildung und Praktika. aber die
cool.
Die Petition gegen Wahlcomputer kam fast dran. Also ich habe die genaue Endergebnis jetzt nicht, aber es waren auch über 45.000.
Und okay, ja, auch nicht viel drunter dann.
Ja, obwohl es da teilweise noch technische Probleme gab.
Ja, das war ja so eine technische Online-Petition, wo man per Internet sich dann da eintragen
ja,
konnte.
Ja, vor allem groteskerweise lief die, also es ist eine offizielle Seite vom Deutschen Bundestag und das läuft auf irgendeinem schottischen Server.
Das ist auch merkwürdig, aber das...
Und der Server war anscheinend mit der Anzahl von diesen Anfragen irgendwie überfordert. Das war auch irgendwie ein bisschen peinlich gewesen eigentlich.
Naja, aber es ist zumindest irgendwie, es hat geklappt. Jetzt sind wir mal gespannt, was weiter passiert in der
genau.
Hinsicht. Ne?
In den Niederlanden sind sie ja schon dabei, die Wahlcomputer zu kippen. Also da wird jetzt demnächst wieder mit Papier gewählt.
Das ist doch mal prima.
Ja.
Was
ja.
ist in Amerika? Weiß man da was?
In Amerika laufen die Kampagnen auch weiter, aber bis jetzt noch ohne großen Erfolg.
Okay, und weil
Irland
zum Beispiel nochmal erwähnen. Irland war ja auch so ein Land.
Irland hatte,
die hatten das ja mal geplant mit diesen Wahlcomputern.
Die hatten das nicht nur schon geplant, die hatten auch diese NESAP-Dinger schon gekauft gehabt.
Tatsächlich.
Die hatten die schon gekauft gehabt, als die Zweifel aufkamen und es wurde dann eine Kommission eingesetzt, die Sicherheit überprüfen sollte.
Mhm.
Und die Ergebnisse von der Kommission waren so verheerend, dass Irland dann zurückgerudert ist und die Dinge doch nicht einsetzt und jetzt auf naja, das Geld leider schon ausgegeben hat.
Jetzt haben die dann...
Ah, vielleicht kommen da auch die gebrauchten Wahlcomputer her, die wir von den...
Aus Irland, irländische Geräte, das kann sein, ja.
Naja, auf jeden Fall...
Stimmt, wir bestellen sie auch mal ein.
Und dieser Bericht von der Kommission, ich meine, der war auch eigentlich in Deutschland bekannt gewesen, als das hier losging, hat auch dann...
Ja, klar.
...der Kampagne auch nochmal Wind gegeben gehabt und...
Aber ich finde es halt merkwürdig, dass die Zuständigen vorher da nicht so nachgeguckt haben, weil das ist ja auch mal so eine lustige Sache. Die haben halt getestet, ob das Gerät vernünftig zählt, aber die haben die Sicherheit nicht getestet. Das ist auch im Gesetz gar nicht vorgeschrieben. Es ist nicht irgendwie vorgeschrieben, dass es sicher sein muss oder dass es nicht manipulierbar sein darf, sondern es ist nur vorgeschrieben, Wahlcomputer, die Tasten müssen so und so groß sein und keine Ahnung, so, also ein paar technische Details auch. Und es muss richtig funktionieren.
Ich denke, es kommt einfach, sage ich mal, historisch bedingt, dass als diese Gesetze geschrieben wurden, wahrscheinlich Wahlcomputer überhaupt noch kein Thema waren.
Das waren damals mechanische Dinge wahrscheinlich.
Eben, da hat man diese Probleme, die man halt bei programmierbaren Computern, bei Software etc. hat.
Hatte man noch nicht.
Hatte man einfach noch nicht. Und naja, die Gesetzgebung ist halt mal wieder ein bisschen hinterher, beziehungsweise hat sich dann in die falsche Richtung entwickelt.
Wow. Jo. Ein Lied schaffen wir noch.
Ein Lied schaffen wir noch. Was soll man machen?
Hier beim Nordfunk.
Ach, Sicherheitswahn?
Sicherheitswahn.
Nummer von Bundestag United hatten wir vorhin schon. Lied, die mit den lustigen Samples.
Welche Nummer haben wir denn da? 8?
8, jawohl, 8.
Gut, dann viel Spaß, liebe Hörer.
Datenschutz, diese gotische Haspalterei. Ihr werdet alle erfassen. Mit der Polizei. Datenschutz. Philosophische Haspalterei. Wir werden alle erfassen mit der Polizei. Was sind Grundrechte? Was sind Grundrechte?
Philosophische Haarspalterei. Grundrechte braucht doch kein Mensch. Wahlrecht braucht doch auch kein Mensch. Wahlcomputer sind unser Thema heute.
Und die braucht erst recht kein Mensch.
Und die braucht erst recht kein Mensch.
Und das war der einzige Teil der Aussage jetzt hier ohne Sarkasmus, ne?
Das war jetzt zuletzt nicht ironisch gemeint. Aber Wahlcomputer haben auch ihr Gutes. Martin weiß da mehr.
Ja, und zwar habe ich zu dieser Debatte ein sehr lustiges Zitat von Scott Adams gefunden. Scott Adams sagt manchen vielleicht einem vielleicht was, ist der Zeichner von dem beliebten Dilbert-Comic.
Genau.
Im Netz zu finden unter www.dilbert.com.
Vielleicht verlinken wir das mal.
Ja,
das ist überhaupt mal sehr amüsant oft.
Das sollten wir auf jeden Fall verlinken, ja.
Ja.
Und der hat auch ein Statement zu der Debatte über die Unsicherheit und Hackbarkeit, Manipulierbarkeit von Wahlcomputern abgegeben. Und zwar hat er einen bisschen anderen Blickwinkel. Er hat, ich habe das mal übersetzt, schreibt: Ich glaube, diese Sorgen sind völlig fehl am Platze. Versteht mich nicht falsch. Die Wahrscheinlichkeit, dass Wahlmaschinen gehackt werden und alle zukünftigen Wahlen manipuliert sein werden, beträgt 100%. Aber das bedeutet nicht, dass wir eine schlechtere Regierung bekommen. Es bedeutet wahrscheinlich, dass die Wahl des nächsten amerikanischen Präsidenten nicht mehr in den Händen der stinkreichen Konzernarschlöcher liegt, sondern in den Händen irgendeines finnischen Teenagers. Und das ist doch wohl eine Verbesserung.
So viel zum Fortschritt durch Computer. Vielleicht wird's ja wirklich besser. Die Amerikaner planen also nicht, ihre Wahlmaschinen abzuschaffen bisher, obwohl da sehr viel schiefgegangen ist. Eigentlich müsste man ja meinen, nach dieser Geschichte in Florida war's, mit diesem, wo Al Gore in 2000 bei der Präsidentschaftswahl minus 16.000 Stimmen hatte, der Computer hatte irgendwas falsch rum verstanden. Müsste man ja meinen, dass die mal dahinter kommen, dass da irgendwas nicht stimmen kann damit. Und es gab ja noch einiges mehr. Ja,
aber ich denke mal, dass das wird hier auch noch Schwung bekommen. Ich meine, hier in Europa hat es ja auch eine Weile gedauert, aber inzwischen ist das Thema ja ziemlich auch in den Mainstream, sage ich mal, rübergekommen.
Ja.
Wie mainstreamig das Thema sogar inzwischen schon ist, das ist auch noch ein fand ich auch ganz niedlich hier. In der Woman.
Der Frauenzeitschrift Woman.
Ja.
Berichtet.
Ist so eine Liste mit Top oder Flop so ungefähr, der Woman Trend Scout, wo dann mit so großen Plus und Minus erzählt wird, was toll ist, was in ist und was out ist. Und in der Juni-Ausgabe war das, nee, in der Oktober-Ausgabe war das wohl gewesen, war auf der In-Liste, stand unter anderem ein hoher Hosenbund, Nähmaschinendesign, gerechter Einkaufen, Coach-Taschen und Internet-Dating.
Internet-Dating ist jetzt voll in, ja.
Und auf der Outliste stand Kunstgenuss, Dschungelkind, Versöhnungs-TV und Wahlcomputer. Mit dem Vermerk, der Chaos Computer Club warnt, die neuen Wahlcomputer sind unsicher, Manipulation möglich, amerikanische Verhältnisse. Also wenn sogar die Frauenzeitschriften jetzt uns unterstützen, ne, dann haben wir doch eigentlich gewonnen, oder?
Ich glaube, dann haben wir eigentlich so die Basis erreicht.
Wobei ich mir dann auch dachte, schon irgendwie so, ja, wenn die, man ist ja, hat dann aber nicht mehr dieses Flair von, Hacker Underground und so, ja, das ist...
Nee, das, wieso, wenn man diese Dinger hackt oder was?
Nee, ich meine, früher war doch immer so dieses Klischee, so die, boah, der böse, halblegale Chaos-Computer-Club und diese seltsamen Hacker, was die da mit ihren Computern machen, versteht kein Mensch, die spinnen doch alle.
Sowas, ja, das ist richtig.
Und jetzt sind wir halt in, kann man nichts machen, ne?
Wir sollten einfach aufhören, ne? Wir sollten uns irgendwas anderes suchen jetzt.
Okay.
Zum ja, Schwimmen gehen oder...
Viel mehr Underground wieder ist, genau. Aufhören werden wir nicht, im Nordfunk auch nicht, nur für heute werden wir bald aufhören, weil unsere Sendezeit wieder rum ist.
Mal wieder.
Wir haben noch eine Sendung dieses Jahr, ne?
Der nächste Nordfunk ist schon wieder im Dezember, 23. ne?
Ja, letzten Drücker vor Weihnachten.
17 Uhr, wir kommen nicht umhin, eine Weihnachtssendung zu machen.
Ja, man kann ja nicht immer nur so kritisch und technisch und politisch sein. Wir müssen ja auch mal uns dem Konsumterror hingeben, oder?
Genau, was wird denn eigentlich passieren in der Sendung?
Ich glaube, angedacht war, dass wir uns einfach mal über lustige Gadgets und technische Spielzeuge und Spielereien unterhalten, was sich der Hacker so zu Weihnachten wünscht.
Das ist blöd, weil zum Einkaufen ist, obwohl noch nicht zu spät am 23. und dann... Okay, am 23. Dezember der nächste Nordfunk.
Genau, bis dahin noch der obligatorische Hinweis. Ihr findet uns im Internet unter fnordfunk.cccmz.de. Da gibt's immer noch einen Eintrag zu der Sendung, da gibt's noch ein paar Links dazu.
Die werden wir gleich noch setzen.
Genau, da stellt sich heute Abend noch die Playlist mit den Links zu der Musik drauf, dass ihr euch die auch noch runterladen könnt, wenn ihr Lust habt, wenn es euch gefallen hat. Wenn euch die Musik nicht gefallen hat oder euch sonst was nicht gefallen hat, ihr andere gute Tipps für freie Musik habt, die ihr mal hören wollt, oder wenn ihr Themenvorschläge, Fragen, Kritik, Feedback, irgendwie sonst was habt, könnt ihr euch auch an uns eine Mail schicken unter radio@cccmz.de.
Genau, die Adresse findet ihr auch auf der Homepage natürlich.
So ist es.
Und die Sendung gibt's dann im Anschluss zum Nachhören. Wir werden ein bisschen brauchen, bis die im Internet steht.
Genau.
dann gibt es die zum Nachhören, zum Runterladen als Feedcast, Podcast-Feed, RSS-Feed, was immer den Techniker begeistert. Nach uns hört ihr Sunset mit Eckhard Blasche hier auf Radio Rheinwelle 92,5.
Genau, und wir verabschieden uns mal.
Wir verabschieden uns für heute, machen noch ein bisschen feine Musik, die ja, der...
Nochmal von Black Era, habe ich gefunden auf Jamendo.de, finde ich ganz großartig, die Band.
Die der Martin mitgebracht hat. Im Studio waren heute Michael Frey, Tanjev Moos und...
Martin Böhler.
Bis zum nächsten Mal.
Jupp.